Hallo und herzlich willkommen bei Wo wir klauen, dem Podcast für den Ideenklau. Ich bin Natschi und ich klaue heute bei Natsume Yujincho, Pillars of Eternity und Grey's Anatomy.
Mein Name ist Pete und ich klaue heute bei Dr. Aphra, dem Star Wars Comic, The Expanse und Lord of the Rings. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört? Hast du frische Beute dabei?
Ich habe frische Beute dabei. Und zwar, meine frische Beute ist heute tatsächlich zwei Spiele, die ich hypen möchte. Von dem, glaube ich, dieses Jahr im Laufe der Zeit noch eins gecrowdfundet wird. Da freue ich mich sehr drauf. Aber die sind auch schon erhältlich, beide. Nur noch nicht Also da wird noch dran geschraubt, auf eine tolle Art und Weise. Und zwar sind das einmal Brindlewood Bay und The Between, die auch zusammengehören, insofern, dass die beide von Jason Cordova geschrieben wurden und ähnliche Mechaniken im Spiel drin haben. Kurzer Rundown. Brindlewood Bay ist basically Mod ist ihr Hobby oder Miss Marple meets Cosmic Horror. Also das ist so leicht unterschwellig die durchgehende Handlung, aber vordergründig spielt man ältere Damen, die Morde aufklären, auf eine sehr spannende Art und Weise. Und innerhalb dieser einzelnen Fälle kann man dann eben auch immer noch Hinweise finden, die eine größere
Verschwörung
eines Kultes quasi aufdecken und so. Und das
direkt
ist wunderschön.
Ich höre von Weitem schon Agi rufen, dass es ein Spiel ist, was extra für sie
glaube ich,
wurde.
Also es ist super einfach, es ist sehr schlank und hat hohen Wiederspielwert, auch die einzelnen Fälle, einfach weil es ist kein, diese Person ist der Mörder und alle müssen darauf kommen, sondern es ist ein, das Spiel ist so designt, dass die Spielenden, ihr entscheidet, wer der Mörder ist, anhand der Dinge, anhand der Hinweise, die gefunden werden und wie die zusammenpassen und nicht zusammenpassen. Mhm. Und dann gibt es halt einen Würfelwurf mit Plus oder Minus, also jeder Fall hat eine Schwierigkeit, die wird abgezogen und alle zusammenhängenden Fälle, ne, werden draufgerechnet, also Fälle, Hinweise werden draufgerechnet und so gibt dann Würfelwurf und sowohl sich falsch entscheiden, in Anführungsstrichen, oder halt einen Würfelwurf versemmeln, kann auch sehr lustig sein, weil ich mir das sehr gut vorstelle, wenn dann alle in einem Raum sind und die Murder Mavens, so heißen sie auf Englisch. Es wird auch eine deutsche Übersetzung geben. Infos packe ich in die Shownotes, genau. In die Infobox. Ich meine basically.
Bis gleich.
Genau, und da weiß ich nicht so genau, wie die Termini sind. Deswegen bleibe ich ein bisschen beim Englischen zum Teil. Aber ja, es ist super fantastisch. Macht mega viel Spaß. Extrem kleine Hürde, da einzutreten, weil es so einfach ist.
Das andere Spiel, was ist das?
Genau. Ähnliche Mechanik. The Between ist basically, falls ihr die Serie kennt, Penny Dreadful und oder wisst, was Penny Dreadfuls sind.
Ja.
Nämlich, Penny Dreadful ist eine Serie, aber Penny Dreadfuls sind diese Heftchen aus der viktorianischen Zeit, quasi ein bisschen, wenn ihr das heute kennt, John Sinclair oder so.
Ja.
Oder gibt auch diese Heftchen mit so Liebesschmonzetten in so einer kleinen Heftform. Und so gab es die halt früher auch mit so Gruselgeschichten.
Ja.
Und da gab es halt so Tropey Monsters, ne, wie wir die heute kennen. Also es baut ja alles aufeinander auf. Und genau, das Spiel orientiert sich ein bisschen an der Serie, weil es als Playbook, also als Spielbar, eine Art Klasse in so, ne, wenn man es in solchen Terms sagt.
Genau.
Aber als Archetyp oder so für das Spiel gibt's halt den American auch und den gibt's eben auch in dieser Penny Dreadful Serie, deswegen orientiert sich daran. Und das Tolle daran ist eben, dass auch hoher Wiederspielwert, weil eben die gleichen Dinge sind, ist ähnlich aufgebaut. Es gibt auch für diese Monster oder Bedrohungen in dem Fall gibt es halt Hinweise und es gibt Leute, die an dem Fall quasi beteiligt sind oder so, aber was genau, also dann gibt es ein bisschen anders, es werden verschiedene Fragen beantwortet und nicht, wer war der Mörder, sondern halt eher so, ist es real oder ist es erfunden, existiert es wirklich oder solche Sachen und das baut dann immer auf. The Between ist komplexer, Hat auch so eine Tag-Nacht-Struktur, in der verschiedene Dinge geschehen, aber auch immer noch, also ich habe es noch nicht gelesen, weil ich das erstmal auf spielenden Seite nur genießen möchte. Und dann erst in die andere über den Tellerrand schauen möchte. Aber auch da, ich habe auch dementsprechend noch kein anderes Playbook, außer mein eigenes, was ich gerade spiele, gelesen. Aber
was spielst du?
Grob von den Dingern, ich spiele Dorian Gray, basically.
Ach,
also
geil.
Eine unsterbliche Figur, die ein Kunstwerk, wie auch immer geartet, irgendwo hat, das für sie nicht unbedingt altert, aber zum Beispiel in dem Fall mechanisch zum Beispiel Schaden nimmt. Ich körperlichen Schaden mit meiner Figur heile, ja, durch diesen verletzlich machen Move, wird einmal abgehakt und ich habe halt nur so und so viel Male, wie das funktioniert, und dann muss ich meine Figur retiren, heißt es, also
in Ruhestand.
Ich kann dann zum Beispiel in den Ruhestand bringen, dann kann dann Teil des Hauses werden und oder andere Dinge können passieren, cool, je nachdem. Was hier auch ganz schön und wichtig ist, finde ich, ist, dass es darum geht, ne, wir spielen im viktorianischen London, aber das Spiel selber hat innen drin auch stehen, Leute, hier das Historical Accuracy, ne, also einfach akkurat historisch Dinge, das gibt's gar nicht, das können wir nicht, Punkt. Marginalisierte Menschen sind in dieser Welt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, beziehungsweise müssen auf keinen Fall halt, das ist ganz wichtig, was heißt, könnt ihr machen, wie ihr wollt, das kann man, solche Sachen gehen einem nie komplett, weil wir ja auch in unserer Gesellschaft diese Hierarchie noch haben, aber zumindest ist dieses, man muss sich nicht an Fiktive, von denen wir gar nicht so hundertprozentig sicher sind, dass sie da waren, Grenzen halten, und an Grenzen, von denen wir sehr sicher sind, dass es sie gab, was vielleicht Gender und auch Race angeht. Das muss nicht sein. Das bitte nicht so. Also ganz klarer Hinweis im Buch selber und sowas alles. Nehmt die Tropes, die euch Freude machen. Spielt mit Safety Tools da auch nochmal. Also gibt's bei Brindlewood Bay natürlich auch, aber wir werden auch welche vorgeschlagen.
Ja, aber in
ganz
dem,
kurz
in
erklärt.
Dem Horror-Genre
super.
Ist es immer
genau,
tausendmal
nochmal
wichtiger, ne?
Genau. Und aber auch da
und beim Historisch.
Bedient halt, ne? Genau, eben, haltet euch da nicht an sowas auf, was tatsächlich es gegeben hat, aber auch nicht an dem, von dem wir vermuten, dass es das gegeben hat oder so, weil auch da ganz viel ist, was nicht so präsent ist, aber es auch einfach gegeben hat, ne, und sowas. Also toll, dass das Spiel das selber auch macht. Und sonst ist es, wie gesagt, ein toller Romp mit Fischmonstern am Pier, am Vergnügungspier zum Beispiel irgendwie angucken. Oder wie gesagt, wir einem Schweinekult hinterher zu jagen. Also ziemlich, da wurde es jetzt bei uns zumindest sehr schlockig und richtig wunderbar.
Der spannende Aspekt ist ja, dieser Schweinekult oder so humanoide Schweine sind ja wirklich so ein viktorianisches Ding, ne? Also das ist wirklich damals sowas gewesen, was halt ein Horroraspekt war. Weil es gibt es ja bei Darkest Dungeon gibt es das ja auch. Und,
gibt's auch. Nice. Ja, es gibt auch Amnesia, A Machine for Pigs.
Ja, genau. Also das ist wirklich,
da geht's eher um Kapitalismus.
Ja, ja,
hier glaube ich nicht, aber.
Aber da, das ist auch oft sowas, was halt eben damit zusammen, das geht halt auch auf so Landadel, die sich halt verhalten wie, ne, also so.
Ja,
so.
Ja. Also Animal Farm Vibes
ja,
auch so
genau.
Ein bisschen.
Also so,
ne?
Leute, die halt einfach komplett maßlos sind und keinen Respekt zeigen für das, was sie eigentlich haben, und ne, also keine Dankbarkeit. Und
schon hast du eine Thread auch nochmal eine neue gebaut, Pete. There we are. Weil ähnlich einfach, glaube ich, funktioniert das da. Also ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich vermute es, weil die sich da sehr ähneln. Was, glaube ich, sonst noch an The Between ziemlich toll ist, die Tag- und Nachtphasen sind halt spannend, weil verschiedene Dinge einsetzen, eine gewisse Rahmenhandlung es gibt, und in der Nachtphase auch bei Brindlewood Bay werden Sachen natürlich gefährlicher.
Okay.
Nachts ist dunkler als draußen halt, ne? Also da geht's halt los. Aber es gibt einen Day-Move und einen Night-Move. Das ist so dieses, Sachen werden schwieriger, weil es gruseliger wird, weil es gefährlicher wird nachts. Einerseits, und dann gibt's auch noch die Unseen, heißt es bei The Between. Das heißt, um die Nachtphase ein bisschen zu strukturieren noch, gibt es eben, man liest immer so Dinge vor, die irgendwo in London passieren, um zu zeigen, dass ihr nicht die einzigen Leute seid, die in London, also die Spielenden, in London rummachen und ihr Leben treiben. Vielleicht auf eher super natürliche Art gibt's, liest man immer noch so ein paar und gestaltet dann auch noch an anderer Stelle ein bisschen das Leben in London oder England mit. Mhm. Und das ist auch ziemlich toll. Also so, um zu sagen, wir gucken uns, ne, wie eine TV-Serie natürlich auch, das Leben dieser Protagonistinnen an.
Ja.
Aber es gibt auch andere Menschen in dieser Welt und die tanzen gerade in einer Bar oder hier wird gerade ein Barbershop ausgeraubt oder so. Also das ist auch irgendwie sehr, sehr cool. Das gibt dem Ganzen nochmal Textur und alles sehr, sehr interaktiv. Also es gibt immer spielende Fragen in beiden Spielen. Ihr geht in diesen Raum, der ist wichtig für diese Bedrohung, die wir gerade betonen. Was zeigt euch, dass hier ein sehr gut betuchter Mann lebt oder so? Ja. Und dann sind die Spielenden dazu eingeladen. Deswegen sieht alles immer anders aus.
Hm.
Und es hat so hohen Widerspielwert, selbst bei gleichen Bedrohungen oder wie bei Blindwood Bay Fällen. Also mega begeistert sind, für kleines Geld zu haben. Super viel Kreativität, die man selber reinstecken kann, eben auch dann, wenn man es mal gespielt hat, in diese Fälle. Ich wollte, keine Ahnung, ich habe das einmal gespielt, ich wollte Fälle schreiben.
Also ja, cool.
Passiert mir sonst auch nicht.
Ja. Aber das ist ja voll cool. Also es ist ja ein super süßes System. Und
kann man sehr viel mitmachen.
Ja, glaube ich.
Bin ich mir sicher, da kommt auch noch, man kennt ja Powered by the Apocalypse, ja, was sehr viele Spiele dann gemacht hat. Und die sind jetzt beide natürlich von dem Erfinder des Systems auch, aber es gibt auch schon, also zumindest, ich weiß nicht, ob es schon Spiele gibt, andere, ganz andere, aber The Between nennt sich auch schon irgendwie Inspired by bla bla oder so ein Blindwood Bay oder sowas. Mhm. Ich habe das, den genauen Duktus gerade nicht, aber also das gibt's auch schon, weil diese Art von Dingen kann man ja eben auf ganz viele andere Settings, Systeme übertragen. Mhm. Gerade läuft auch noch ein, also wahrscheinlich, wenn die Aufnahme raus ist, nicht mehr, aber es gibt ein Prequel zu Brindlewood Bay, was gerade noch Crowdfunding ist in den 20ern, in der Jazz-Szene und so. Also viele Möglichkeiten für spannende Dinge sehe ich da. Richtig toll.
Ja.
So, jetzt habe ich ganz lang geredet.
Ach, alles
gut. Was ist denn deine frische Beute?
Meine frische Beute ist dafür umso kürzer heute. Ich habe einfach nur frische Beute mitgebracht, als dieses Mal in Songform. Und zwar ist es ein Song von einem super erfolgreichen YouTuber, den vielleicht aber trotzdem nicht alle so auf dem Schirm haben, nämlich BDG, also Brian David Gilbert, ehemals bei Polygon Videoperson, bekannt für unter anderem den sehr, sehr guten Pokémon-Rap, den er selber nochmal neu aufgesetzt hat. Aber halt auch für wirklich, wirklich gute, richtig lustige, zum Teil auch sehr creepy Videos, die er macht. Und er singt halt eben auch. Er hat unter anderem letztes Jahr zu Halloween eine kleine EP gemacht, wo er ABBA-Songs auf Halloween-Monster umgedichtet hat. Ja, genau.
Und du hast mir das vorenthalten, Pete.
Ich weiß gar nicht, warum ich es dir nicht gesagt habe. Irgendwie gehe ich immer davon aus, dass alle Leute BDG kennen, aber anscheinend nicht.
Ich nicht? Nein.
Aber ich schick dir gleich noch einen Link.
Halloween aber?
Ja, genau. Oh. Richtig gut. Naja, meine frische Beute ist der neue Song, den er zusammen mit Louis Song gemacht hat. Anderer YouTuber, auch bekannt oder zumindest relativ bekannt, wenn man sich irgendwie mit Animation und mit Musiktheorie so ein bisschen auseinandersetzt, weil er einen wunderschönen kleinen YouTube-Kanal macht, wo er mit so kleinen animierten Videos Musiktheorie erklärt und auch erklärt, wie er Musik macht. Und er macht halt insgesamt einfach sehr, sehr entspannte, coole Musik. Und die haben jetzt zusammen einen Song gemacht. Brian David Gilbert singt dazu. Der Song heißt Breezy Slide. Das Video ist ein wundervolles, wholesome Gesamtkunstwerk, wo die beiden einfach einen schönen Tag verbringen in so coolen 80er-Jahre-mäßigen Klamotten. Und der ist, also ich glaube, gleich wenn man am Anfang reinhört, dann kommt halt irgendwie Funky City Pop Beat oder sowas. Und genau das ist es halt. Das ist halt sehr, sehr City Pop inspiriert. Und ja, es ist ein richtig, richtig cooler, gute Laune-Song und etwas, was mir vor allem in Angesicht dieses durchgehend beschissenen Wetters sehr gut getan hat. Bei Penny Dreadfuls wäre natürlich super praktisch, wenn man eine Person hätte, die sich einfach auf die Fahne geschrieben hat, gegen das Böse zu kämpfen.
Lustigerweise, das gibt es bald, also im Moment gibt es das Playbook noch nicht, aber Spoiler, und wenn man den Gauntlet unterstützt, zum Beispiel auch schon früher, also auf Patreon, dann gibt es jetzt Season 3, nennt sich das, weil es spielt auch mit diesem Fernsehzeug, natürlich, da gibt es ein Playbook, was tatsächlich so auch, also man ist im weitesten Sinne, sind ja alle ein bisschen Hunter,
sozusagen.
Weil man diese Fälle ja aufklärt, aber es hat mehr detektivisches Ding und man arbeitet auch für die Krone so ein bisschen und so. Aber es gibt jetzt den, ich glaube, The Legacy, das ist so ein bisschen, ich glaube, inspiriert von dem Witcher hier als Monster Hunter sozusagen und auch, oh Gott, wie heißt diese Serie, die ich nicht so mag, Supernatural, die ja auch so dieses Monster-Hunting drin hat. Und auch, ja, sorry, jetzt wisst ihr alle mein dunkles Geheimnis. I really don't like Supernatural.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Das schneiden wir raus und kommt nur in die Extras. Genau, das ist, wie soll ich sagen, da fallen mir auch andere Sachen, natürlich auch Van Helsing irgendwo, ne?
Ach so,
und
so, ja, klar.
Der ja auch, ne? Nicht ganz die OG, aber irgendwo die OG, so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Aber auch dieses Legacy-Ding, wo man sich auf eine lange Reihe von, und man hat, glaube ich, auch so ein Monster, was ein bestimmtes,
die Belmonts, was gesucht wäre auch wird so
und so. Ja. Genau. Oh Gott, oh mein Gott, ich will jetzt die Legacy spielen und eine Peitsche haben.
Ja, natürlich.
Oh.
Ja.
Der Vampire-Killer. Oh, jetzt will ich Simon Belmont sein.
Und ich finde es, was ich immer so als cooles Charakterkonzept auch immer im Kopf hatte, war ein Vampire-Hunter in einer Welt, in der es keine Vampire gibt. Also der einfach überzeugt ist, dass es halt Vampire gibt und die halt jagt. Aber seine Familie hat entweder schon vor Jahrhunderten die ausgerottet. Und es gibt halt keine mehr, so, und es.
Aber es ist halt die Legacy, die man mit sich rumschleppt.
Und man muss halt, halt dafür so, und falls doch irgendwo, und dann geht man immer so angeblichen Sichtungen nach, und es ist aber nie.
Allzeit, so pfadfindermäßig, allzeit bereit, so, ne, so, für wenn der Vampir.
Ja, genau.
Erscheint.
Genau.
Ah,
und falls es euch noch nicht so richtig klar geworden ist, heute geht es um Paladine, eine der, witzigerweise ältesten Klassen, die es gibt in D&D, und es geht auch auf D&D zurück, so wie ich es jetzt, ich habe sehr viel recherchiert für die heutige
Folge. Ich habe auch gedacht.
Ja. Und ich finde es, ich würde auch gerne damit einsteigen, nämlich mit dem Ursprung.
Oh ja.
Also mit dem kreativen Ursprung dieser Klasse. Und das Spannende an diesem Ursprung ist nämlich, dass es auf eine Romanvorlage zurückgeht. Also das wird zumindest so auch dargestellt. Es gibt einen Wikipedia-Artikel nur zu der Klasse, einen englischsprachigen Artikel zur Klasse Paladin, und es gibt noch einen Wikipedia-Artikel zur Klasse in D&D. Und damit und mit sehr, sehr freundlicher Hilfe von GM Ruffy auf Twitter, der hat mir ein paar Auszüge aus dem Advanced Dungeons and Dragons Complete Guide to Paladin, glaube ich, heißt es.
Oh, stimmt, die hatten ja Klassenbücher damals, ne?
Und also das heißt, glaube ich, einfach The Complete Paladin. Naja, jedenfalls die kreative.
Wir machen einen Spin-off. Das komplette Paradinchen. Das komplette Paladinchen.
Das komplette Paladinchen. Dein One-Stop-Guide für alle Gebäcke, die auch im weitesten Sinne lawful good sind. die kreativen Hintergründe zum Paladin sind wohl vor allen Dingen ein Fantasy-Roman, der Three Hearts and Three Lions heißt. Und das ist ein Fantasy-Roman von 1961 von Poole Anderson, Paul Poole Anderson, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, P-O-U-L, so, Anderson.
Paul?
Naja, wie auch immer.
P. Anderson.
Ja, P. Anderson hat ein Buch geschrieben und da geht es um Holger Carlsen. Das ist ein
Holger?
Holger Carlsen ist der Urpaladin für alles, was wir jetzt besprechen. Und Holger ist super interessant, also der ganze Plot von dem Roman. Ich habe den Roman jetzt in der Zeit nicht lesen können. Auch wenn er nur knackige 200 Seiten hat, hätte man eigentlich mal machen können. Es geht um einen dänischen Ingenieur, der halt in Amerika wohl irgendwie studiert hat und der dann im Zweiten Weltkrieg, es spielt im Zweiten Weltkrieg, die dänische Widerstandsbewegung halt, ja, also sich dort anschließt und gegen die Nazis kämpft und versucht als Teil dieser Gruppe einen sehr, sehr wichtigen Wissenschaftler aus Schweden herauszuschmuggeln, ja. Und es wird wohl, also geht wohl darum, dass es halt ein Nuklearwissenschaftler ist, wohl Niels Bohr, so, das ist so, das wird wohl nicht so ganz klar, aber das ist so der Plot. Und an einem bestimmten Punkt sind halt die Nazis quasi so, dass sie halt auf diese Widerstandstruppe zukommen. Und Carlsen, also der gute Holger, unser Held, wird angeschossen. Und dann gibt's halt quasi einen Sprung und er ist auf einmal in einem Paralleluniversum und ist dort in so einer fiktiven Welt, also nordeuropäischen Welt, in der diese Legende von Charlemagne, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, also wo das alles real ist und diese Ritter und sowas und dieses, ne, diese ritterlichen Orden und sowas genauso sind, wie sie halt quasi im Nachhinein fiktionalisiert wurden, weil das existierte ja in der Form nicht so, wie es dann im Nachhinein in den ja sehr romantisierten Sagen halt dann draus gemacht wurde, genauso wie die Artus-Sage ja genauso da reinspielt.
Ja.
Und dort
das
muss er...
Was Podcast-HörerInnen nicht mitgekriegt haben, war, wie mein Gesicht quasi auseinandergefallen ist, als der Sprung von Nazi-besetztem Dänemark Richtung Paralleluniversum ging.
What? Aber ich finde, ich hätte das nämlich auch nicht erwartet. Und wie cool ist das eigentlich, so die Grundannahme?
Auf 200 Seiten, no less.
Ja. Und ich will jetzt auch den Plot gar nicht spoilen, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich, dieses Buch mal zu lesen, gerade aus heutiger Sicht. Er ist halt auch einmal, er steht einfach in dieser Welt, hat ein Pferd vor sich und eine perfekt passende Rüstung und versucht eigentlich wieder zurück in seine Welt zu kommen. Und muss aber erstmal sich in dieser fiktiven Welt irgendwie zurechtfinden und muss da einen Quest erfüllen. Und ja, und er hat halt auch eine Gruppe, eine Party, die ihn begleitet. Sehr, sehr weird, dass das der Hintergrund ist. Was ich so geil und so spannend daran finde, ist, dass wir halt schon mal festlegen können, dass Paladin als Ursprung und als Klasse eine antifaschistische Klasse ist.
Ja, finde ich gut.
Find ich
Paladins,
cool.
Punch, Nazis. Ja.
Und
that's your Aufkleber, right?
Genau, bitteschön, der Aufkleber, gratis für alle, dazu, die jetzt gerade zuhören. Die hätte ich nicht erwartet und finde ich total cool, dass diese Inspiration irgendwie ausschlaggebend war.
Total.
Für die erste Edition, wie das halt eben in D&D den Weg gefunden hat. Das war nämlich 1975. Es kam über das Greyhawk Supplement als quasi Subklasse des Fighting Man. Es gab ja in der ersten Edition nur drei Klassen. Fighting Man, Magic User und Cleric. The Free Genders.
Ich hätte jetzt ja gedacht, oh mein Gott, yes. Oh. Ich dachte jetzt Fighting Man, Magic Man und Holy Man, aber okay.
Ja,
Magic Man hätte ich ja jetzt gut gefunden. Also, dass die Alliteration nicht mitgenommen wurde, finde ich ein bisschen traurig. Aber The Three Gingers ist auch ziemlich, auch eine Tasse oder so wert.
Genau, und das war halt eine Subclass des Fighting Man und hatte halt vor allen Dingen viel halt eben Inspiration von diesem einen Buch und von der Artus-Sage halt eben. Aber auch ein Stück weit von den Aufgaben der päpstlichen Garde, was ich auch so sehr interessant fand. Also noch sehr auf dieses klassische Ritterbild und dann halt eben aber mit so einer christlich-religiösen Konnotation, aber im Sinne von Bewahrer und Verteidiger dessen. So, und gar nicht so sehr, dass die Person halt irgendwie selber im Zweifel irgendwie ein Draht oder sowas zu einer höheren Macht haben muss. Aber die Person steht in den Diensten dessen. Und dann finde ich den Sprung sehr interessant zur zweiten Edition oder 1.5, also Advanced Dungeons and Dragons, wo das Ganze halt hingeführt hat, also dann späte oder 80er, 90er dann Jahre. Und da hat halt eben GM Ruffy hat uns da halt eben so Auszüge aus dem AD&D Complete Paladin geschickt, also aus der zweiten Edition, mit dem Hinweis, dass er den Mix and Match von Werten, Ethos, Schwur und so weiter besonders spannend findet, damit ein Paladin sich nicht anfühlt wie ein Cleric mit Bewaffnung. Fair. Und das, was in diesem Complete Paladin halt so schön rüberkommt, ist, dass du halt so Sachen hast wie, wie verhält sich dein Paladin im Bezug auf die Regierung, also auf das was auch immer das Government ist, also ne, wer auch immer das sagen hat. Und dann hast du halt sowas wie, dass du halt Militärservice halt abhalten musst, dass du eine in deinem Besitz sich befindliche Festung hast, die du denen zur Verfügung stellst, dass du Sachen spenden musst, dass du halt Steuern zahlst und sowas. Und es ist halt viel damit zu tun hat, wie viel von deinem Geld du wem spendest. Das finde ich erstaunlich, wie groß dieser Fokus ist, weil du musst halt deinen Zehntteil abtreten und wenn du zu viel verdienst, darfst du es nicht annehmen. Oder du musst halt sagen, ich nehme es an, aber spende es. Und das ist halt so ein...
Weird and funny.
Ja, total. Und das ist auch etwas, was man richtig
gut... Und plötzlich spielst du Civilization oder so. Oder wie ist das? Moment.
Crusader Kings. Wie heißt das?
Dankeschön. Ich spiele das mit einem Freund die ganze Zeit.
Crusader Kings, ja,
auf jeden Fall. Crusader Kings.
Ja, wo du dich um die Finanzen kümmern musst.
Ja. Wo du dich ja auch um den ganzen Kram kümmern musst, ja.
Was ja auch ein Grund ist, was also die historische
Spannendes Anleihe. Resource Management auf ganz
total
ja total historisch
eigentlich. Ja, und das sind
richtig Ritter halt, ne, statt hier ausreiten und Sachen ja, niederklüppeln.
Du hast ja Verantwortung, du musst dein Land und ne, du hast ja Leute, die du halt auch irgendwie schützen musst und so, und das finde ich total interessant. Und dann sind die anderen Sachen halt sowas wie dass du immer ehrlich sein musst, ne? Also, oder nicht immer, sondern dass du halt einfach so, dass du sehr taktvoll und freundlich bist und dass du die Gefühle von anderen nicht verletzt. Und das finde ich so, aber dass du zum Beispiel auch sowas machst, wie dass du dich um deine Familie kümmerst und dass du einmal im Jahr mindestens zu dem zum Familienfriedhof reist und dort einen ganzen Tag verbringst und sowas. Also, das sind so Sachen, die ich total cool finde. Und dann auch mit so kleinen Beispielen, wie du halt dich in verschiedenen Situationen verhalten könntest und so weiter, ne? Und
wir merken, es war nicht alles schlecht in AD&D.
Nee, das ist es ja.
Sag ich jetzt als totaler Mensch, der keine Ahnung hat, liebe AD&D-Fans,
ja, I just don't know. Mein AD&D-Wissen startet und endet halt eben auch mit Baldur's Gate 1 und 2, ne? Also so, da bin ich auch total...
Und da verlassen mich die Leute, wenn ich nach 2 Wochen ihren blöden Quest nicht gemacht habe und ich habe es gar nicht gemerkt. Deswegen sind ich und Baldur's Gate auf dem Kriegsfuß.
Stimmt, das tun sie.
Und dann konnte ich nicht. Ich konnte nicht, weil ich hab's nicht geschafft.
Und dann musst,
es war dieses Do or Die. Ja. Oder,
und du musst ja auch einmal die ganzen langen Rasten reinkriegen, damit du überhaupt überleben kannst.
I didn't.
Ja. Und weiter, also die Entwicklung des Paladins ist... super interessant gewesen, weil das Alignment-System ist quasi total in dieser Klasse verankert. Ne? Also
ja, bis das habe ich auch
zur dritten gedacht. Edition bist du gefälligst rechtschaffen gut. Also Lawful Good ist quasi gesetzt und du kannst auch nichts anderes sein. Du kannst dich auch nicht anders verhalten.
Ja gut, das sind ja diese alten Regeln,
ne? Und in der dritten Edition ist es da so ein bisschen anders. Da wird es ein bisschen aufgebrochen. Du kannst da schon von abweichen. Du darfst aber halt auch, musst dich an so ein Credo halten. Das sind dann so Tenets, an die du dich hältst. Also es ist ein bisschen stringenter als davor. Geht dann jetzt davor.
Schon wieder in Richtung ausgeschriebener Schwur
so eher, ein bisschen? Ja. Schon, wobei es halt in AD&D ein bisschen offener war, gefühlt. Und in der dritten Edition ist es halt so, dass du halt zum Beispiel nicht willentlich böse handeln darfst und immer ehrlich sein musst, also auch im Kampf. Das heißt, du darfst zum Beispiel du hast so eine Regel, dass du Fair Warning und Due Quarter geben musst, allen Feinden. Das heißt, du musst dich halt ankündigen und jemand halt quasi um Gnade fleht, musst du das auch erteilen und die Leute auch fliehen lassen, ziehen lassen und so weiter und so fort. Und was ich besonders schön fand, ist Tarnung, Täuschung, Fernwaffen, Gifte und hinterrückse Angriffe würden Paladine nur als letzten Ausweg wählen und niemals halt als Taktik oder Strategie halt wählen. So.
Mhm.
Ja.
Ich stelle mir den Paladin vor, der sich freut, wenn er dann so, ja, okay, dann dürft ihr halt gehen oder sowas und dann, wenn jemand anders aus der Gruppe den dann halt doch irgendwie finisht und dann so, ach, danke, ich kann ja nicht, tut mir ja, leid, genau. Mein Job verbietet mir das. Ey. Ich hätte ja gern, aber
genau.
Also das kann ich mir auch für sehr
ja.
spannende Dynamiken ja, dann so ja. vorstellen.
Es gibt ja
oder für so einen Comedy-One-Shot.
Eben genau das und ich glaube, das ist halt eben, also
sehr cool.
Hier ist es halt wirklich so ein ausformulierter Code, also es ist wirklich so ein ritterlicher, so ein Credo.
Ja, Kodex, ne?
Genau,
ja.
An den du dich halten musst. Und dann haben wir die vierte Edition und auf einmal wird alles anders. Man sagt, die vierte Edition hat ja so verrufen, dass es sich irgendwie alles Schlechte an MMORPGs irgendwie abgeguckt hat. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde, die vierte Edition hat mechanisch sehr viele interessante Dinge getan, aber das ist jetzt...
Das ist eine Diskussion für eine andere
Tag. Das, was ich aber spannend finde, ist, dass sie jetzt gesagt haben, okay, Paladine sind jetzt einer Gottheit verpflichtet. Und das kann überhaupt zum ersten Mal ganz offen und ganz klar eine böse und chaotische und eine neutrale Gottheit sein. Und das ist vollkommen offen. Aber das, was wir bis jetzt noch nicht diskutiert haben, ist, davor war es so, wenn du von deinem Credo quasi abgegangen bist, und davor war es auch so, dass Paladin immer eine Prestige-Class, Subclass oder sowas waren, also etwas, was du halt erst erreichen musstest. Und du musstest halt ganz,
ist ja, klingt ja auch nicht
genau, und du musstest halt ganz krasse Voraussetzungen erfüllen. Du musstest sehr, sehr hohe Werte in Stärke und Charisma und sowas haben. Und bis zur, ich glaube, dritten Edition war es so, dass es nur Menschen als wenn es um die Völker ging, Paladine sein konnten. Was dann aber in der dritten Edition aufgeweicht wurde. Und in der vierten Edition ist es jetzt so, du wählst hier einen Gott aus. So, ne? Davor war es so, wenn du gegen dein Credo verstoßen hast, dann bist du gefallen und dann hast du deine göttlichen Fähigkeiten, die du halt hattest, also alles, was über deine normalen kämpferischen Fähigkeiten hinausgeht, sind verloren gegangen. Das geht jetzt in der vierten Edition nicht mehr. Was jetzt aber stattdessen ist, dass der restliche Orden deiner Gottheit das nicht besonders gut findet, dich jagt und zur Rechenschaft zieht. Und ich finde die Idee voll cool. Ich finde die Idee richtig
voll
gut.
Geil, ja. Zack, hast du eine Backstory, bam.
Ja, und ich finde es
total cool.
Also ich finde die Idee auch richtig cool, dass du halt vielleicht auch als Paladin dann irgendwie als Nebenquest auf einmal gesagt bekommst, hier ist einer, der gegen das Credo verstoßen hat, kümmere dich mal drum. Und dann ist es so ein kleines Dilemma für dich, weil du erstmal herausfinden musst, was da passiert und so. Finde ich total cool.
Genau.
So, warum ist das nicht fester Bestandteil? Ne? Also,
ja.
Naja, und dann kommen wir zur fünften.
Total Inspiration hier auch gleich. Guck dann Claymore, da gibt es sowas auch, dem Manga. Oder Friends at the Table hat auch so eine Storyline, die sich also ergeben hat. Plötzlich war auch eine Gruppe, ne?
Ja, voll.
Da war so eine, die heißen auch Knights und zack, zack, mega spannend, wo dann einer auf dich angesetzt wurde, weil du halt was gemacht hast, was du als Mitglied dieser Gruppe nicht machst.
Ja.
Was? Oh.
Voll gut, ne?
Und das von beiden Seiten zu beleuchten, mega. Ja,
finde ich auch richtig, richtig cool. Und dann kommen wir halt schon zur fünften Edition und da sind halt eben die Schwüre komplett abseits von göttlichen Wesen. Können in Verbindung damit stehen, aber müssen nicht. Und öffnen halt dadurch eine eben ganz andere Konstruktion. Ich konnte nicht so wirklich was dazu finden, was die Entscheidung dafür beeinflusst hat. Aber das, was ich halt eben so aus der Art und Weise, wie sie es halt darstellen, rauslese, ist, dass sie eben genau diesen Aspekt, du bist an eine Gottheit gebunden, eben aufweichen wollten, um die Trennschärfe zum Cleric oder zu den KlerikerInnen halt eben die Trennschärfe stärker zu machen. Weil das ist nämlich genau das, was, glaube ich, das Problem ist in der vierten Edition, dass du dann halt einfach der Tank.
Was unterscheidet einen War-Cleric vom kriegsorientierten Paladin.
Ja, genau. Und oder was unterscheidet dann einen pazifistischen Paladin von einem beliebigen Cleric?
Ja.
Und das wird dann eben, also wo da, nur zu sagen, ja, der darf eine Rüstung tragen, ist halt ein bisschen schwach, weil das halt ne, nicht so.
Ja, oder mehr Magie und so. Also man will sich da Narrative halt ab. Genau. Das macht das klingt sehr logisch, dass man sich da Narrative abtrennt,
ne? Und halt eben verschiedene
Grenzen möchte, auf jeden Fall,
verschiedene Erzählmöglichkeiten halt eben dann aufmacht, weil das sind
ja durch auch die Mechanik, was ja eigentlich sehr cool ist, ne? Ja,
total.
Durch die Mechanik dann nochmal einzubauen. Das ist sehr cool.
Also etwas, was ich auf jeden Fall für meine Runden klauen werde, ist hundertprozentig das aus der vierten Edition, dass ich, wenn ich meinen Paladin in einer Kampagne, die ich leite, habe, dass ich mindestens einmal diesen abtrünnigen Plot reinbringe. Ja. Und auf der anderen Seite halt eben so dieses, du musst halt 10% von deinen Einnahmen irgendwie an deinen Orden schicken. Finde ich auch voll cool, weil das auch sowas ist, wo
du hast Verpflichtungen. Ja, du hast
Verpflichtungen und vielleicht finanzierst du damit auch irgendwas Bestimmtes, was halt dann, was sich dann so im Laufe der Geschichte so aufbaut und wo du dann halt auf einmal hast du halt, du schickst so 2 Goldmünzen, bist du so total aufgeregt, weil du zum ersten Mal einen Auftrag erfüllt hast und so.
Ja, und du weißt halt auch, wenn du vielleicht an irgendeinem bestimmten Ort zurück bist, dann kannst du dann sehen, was diese kleinen Sachen zwischendurch immer gemacht haben und so, ist voll nice.
So, das ist so der Brunnen, der halt irgendwie gebaut wird in deinem Namen irgendwie.
Ja.
Auch wenn du es gar nicht mitbekommst.
Genau.
Ja, genau. Das ist so der kleine Intro-Bereich, ein wenig Recherche zum Ursprung der Klasse. Aber was mich jetzt direkt interessiert ist, was ist für dich denn ein Paladin? Was macht ein Paladin für dich aus, ehe wir jetzt irgendwie zu Beute übergehen?
Genau, also was ein Paladin für mich ausgemacht hat, gerade auch als Mensch, der mit 5e angefangen hat und dann auch 5e spielt, ist tatsächlich dieser Schwur, der geleistet wird oder die Sache, der sich verschrieben wird. Es muss, weil es kann eine Ordensstruktur da geben, je nach Narrative und so Geschichte, finde ich, muss aber nicht. Es kann auch was Ideologischeres sein, ne, für Liebe und Gerechtigkeit, um ein gutes Vorbild zu zitieren, sozusagen. Ja. Das kann es zum Beispiel sein. Oder andere Dinge, spezifischer auch oder so. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Kraft, diese fancy Dinge zu tun, einerseits halt einfach aus dem Glauben an diese Werte hervorgeht. Das finde ich halt sehr, sehr cool.
Ja.
Weil das ist ja die Idealvorstellung oder was wir uns wünschen würden auch im Leben, dass irgendwie das halt tatsächlich spürbaren Einfluss hat, wenn wir Werte, die uns wichtig sind, halt verfolgen, aufrechterhalten. Ne? Und das ist halt die Power-Fantasy für mich in dem Fall, dass das halt so ist. Was bei D&D immer ein bisschen komisch ist mit dem Aufstieg, dass man sich wundert, warum man plötzlich Dinge tun kann, die irgendwie kompliziert sind, die man vorher nicht tun konnte. Da finde ich eine Paladin-Ordensstruktur ganz cool, weil man dann erklären kann, so, das sind alles Techniken, die hast du vorher schon gekonnt, aber die kannst du jetzt erst erfolgreich ausführen. Das heißt, die Grundzüge waren da. Dass du weißt halt, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, sobald man, ich glaube, Divine Smite kommt man da sehr früh dazu, aber halt, oder einfach, wenn es im PBTA Fantasy gehen würde, vielleicht irgendwelche Moves, dass man narrativ dann halt erzählt. Ja. Du wusstest die Bewegung des Manövers, die Taktik, das hast du alles gelernt.
Oder der Spruch, oder was, vielleicht ist es ja sowas.
Genau, wenn es um Zauber geht, genau. Sprüche, das war dir, aber die Kraft dahinter, die Tiefe des Schwurs musste erst durch die Erfahrung gesammelt werden, dass ich das halt so, so würde ich mir das erklären.
Ja. Und es muss nicht.
Geht aber für einen anderen für einen Paladin ohne Ordensstruktur sicher auch, dass man sich da, das muss man selber machen, narrativ greift einem D&D ja oft nicht so unter die Arme. Aber das geht und das ist auch spannend, dann für mich zum Beispiel sich das dann zu überlegen, warum, wie und, weil ich das mal cool finde, wenn das so organisch verankert ist, aber das ist sicher möglich. Aber für mich war es immer diese tiefe Glaube an etwas. Hm. Und das kann auch was Furchtbares sein, ja, ne? Und so. Und das kann auch, also und dass nicht nur der aus Breaker dann jetzt nochmal auf die zurückging, dass es nicht irgendwie da so festgelegt sein muss auf einen Schwur, der gebrochen wurde, sondern du kannst ja auch an schlimme Dinge glauben.
Ja, yeah, total.
Du
ja.
kannst auch
von falschen Dingen überzeugt sein, ne? Also.
Genau, eben. Ja. Ja, und so ein Kram. Also das finde ich, glaube ich, sehr cool, und damit zu spielen auch. Zusätzlich der Tatsache, dass wie dann damit umgegangen wird, und total spannend, ne, was du eben schon erzählt hast, aus der historischen Geschichte, in Anführungsstrichen, des Paladins, was passiert, wenn man seine Schwur bringt.
Ja.
Oder was passieren kann. Weil ich finde halt auch einfach, du kannst nichts mehr, ist ein bisschen langweilig. Nee,
genau,
aber
genau, das ist,
sie setzen dir jemanden auf den Hals.
Interesting. Ich finde es auch grundsätzlich immer auch erzählerisch, aber auch mechanisch total schwierig, wenn die Spielleitung quasi entscheidet, du
bist nicht mehr fähig, am Spiel teilzunehmen.
Ich nehme dir quasi deine Agency weg. So ist immer eine. Mhm, ja. Also es ist super interessant, wenn du halt irgendwie eine Gruppe hast, die halt irgendwie Stufe 14 ist oder sowas, also oder in anderen Systemen halt eben sehr, sehr gut ausgerüstet, und du nimmst denen ihre Sachen weg. Das ist was ganz anderes. Das finde ich total interessant, weil sie auf einmal dann wieder
andere Lösungen
finden müssen und gucken müssen, wie sie halt irgendwie mit Improvisation und ne, guten Ideen sich halt wieder an ihre Sachen ran oder wieder an ihre Sachen rankommen. Aber zu sagen, du hast deinen Draht zu deiner, wie auch immer, göttlichen, also zu dem göttlichen Wesen verloren, das irgendwie für dich zuständig ist. Und dadurch verlierst du alle deine magischen Fähigkeiten oder deine Techniken und alles Mögliche.
Mhm.
Ist, ja, cool. Also es ist nicht so interessant einfach. Und wie du halt meintest, ne? Also oder gerade dieses, dann kommen Leute und versuchen, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Und das muss ja gar nicht sein, dass sie halt versuchen, dich umzuhauen. Es kann ja auch einfach sein, du weißt, was das bedeutet. Du musst jetzt 6 Wochen Buße tun oder du musst
Strafe zahlen.
Oder,
die du natürlich nicht bezahlen kannst, deswegen du irgendwas anderes.
Genau, oder du musst halt 3 Monate irgendwie, weiß ich nicht, so gemeinnützige Arbeiten verrichten.
Gemeinnützige Arbeit. Ja.
Und ich glaube, das kann halt dann von Orden zu Orden super unterschiedlich sein. Es kann irgendwie sowas, weiß ich nicht, du musst jetzt hier 46 Mal die Fähre von der Stadt zu der Stadt fahren oder sowas. Ne? Also sowas super Spezifisches, was die Person auch in der Ausbildung schon machen musste.
300 Bäume pflanzen.
Ja, genau, das hatten wir schon mal, und das finde ich immer noch
deswegen. Das hatten wir schon mal, genau, deswegen Callback, ja.
Genau. Und, das ist total gut. Ich glaube, das ist nämlich auch etwas, wenn wir auf diese Origin-Story des Paladin als Klasse halt zurückgehen, das war ja auch eine Person, die an etwas geglaubt hat oder halt versucht hat, irgendwie für etwas zu kämpfen oder gegen das Böse oder für etwas Gutes. Und dahingehend mag ich das auch so voll gerne, weil um das Beispiel, was du gerade auch nochmal gesagt hast, ne, es gibt Leute, die glauben halt etwas, in Anführungsstrichen, Böses. Und deswegen ist es halt auch schwierig, dieses komplette Gesinnungssystem von D&D hat ja hat ja unendlich viele Probleme. Aber da wird es ja total offensichtlich, nach was wird das bewertet? Ne? Also warum ist dieser Paladin jetzt gut und dieser Paladin, der das auch für richtig und korrekt hält, jetzt evil, obwohl sie beide davon überzeugt sind, dass sie das Richtige tun. Ne?
Wenn der Glaube daran, das zu tun, was der Adel sagt oder die noblen Leute über einem und die machen furchtbare Dinge, größer ist als der Glaube daran, nicht schlimme Dinge zu tun, dann bist du Teil schlimmer Dinge als Paladin,
total,
weil das irgendwie diese Obrigkeitshörigkeit vielleicht in dem Fall oder so, die halt stärker ist. Oder der Glaube daran, dass wirklich diese Leute nichts Falsches machen können. Also muss das ja richtig sein irgendwie, ne?
Total.
Oder sowas in der Art. Und dann auch der innere Struggle vielleicht auch, den man in NPCs und oder eigenen Charakteren porträtieren kann, als wie, das kommt mir komisch vor, aber ich habe das doch, also ne, Werte hinterfragen ist ein sehr cooles Ding, was man auch am Tisch halt spannend ausspielen kann. Das ist sehr cool. Also ist alles, was ich glaube, wahr.
Ja, vor allem in einer Kampagne ist ja das auch so toll. Also dazu lädt ja Rollenspiel ein, dass ein Charakter sich halt auch entwickeln kann. So, ne? Das ist ja das Coole, wenn man jetzt gerade nicht einen One-Shot spielt, sondern halt wirklich eine Kampagne, dann hat man ja dieses großartige Feld, um einen Paladin dann halt auch nicht nur als diese eine Sammlung an Regeln, die es zu befolgen gilt, irgendwie spielt, sondern dass man halt auch schaut, wo stoßen diese Regeln an bestimmte Grenzen, was kann ich tun, um trotzdem dem gerecht zu werden, an das ich glaube, aber was kann ich auch tun, um vielleicht darüber hinauszuwachsen, ohne meinen Schwur jetzt zu brechen. Ja. Und ich würde auch direkt mit meiner ersten Beute starten, weil das so gut passt.
Ja, hallo, gerne.
Ich klaue heute unter anderem bei Star Wars, und zwar nicht irgendwo bei Star Wars, sondern bei den Dr. Aphra Comics. Und ich klaue Magna Tollwahn. Taucht das erstmal auf in Dr. Aphra, ich glaube, 3. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also in einem Comicbuch, das halt nach Dr. Aphra benannt ist, das wahrscheinlich meiner Meinung nach beste Comicbuch, was Star Wars zu bieten hat. Dr. Aphra ist auch nochmal ein Charakter, den wir auf den ich nochmal zurückkommen werde, hundertprozentig.
Kann ich mir gut vorstellen.
Der Comic ist so wie immer, wenn ich Comics oder ich glaube die letzten 3 oder 4 von Kieran Gillen geschrieben. Ich weiß.
I sense a
theme. Zumindest am Anfang. Die späteren wurden dann von anderen Autoren und AutorInnen geschrieben, mit Art von Kev Walker. Und es geht aber jetzt nicht um die titelgebende Doktorin, die an sich auch ein cooler Charakter ist, sondern um Magna Tollwahn. Das ist eine imperiale Offizierin, menschliche Offizierin, sehr cool aussehend, weil sie so ein Oberkörper kybernetischer Art hat, der so mit Metall bedeckt ist und der so ab dem Unterkiefer beginnt und ihr Hals ist so aus Metall und Schultern und Arme auch, glaube ich. Also sieht so sehr, sehr spacig aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat so weiße Haare und sieht ja auf den ersten Blick schon sehr cool aus, aber so sehr kalt. Also soll sie, glaube ich, auch wirken. Mhm. Und sie hatte, also sie ist eine Offizierin, eine sehr hohe Offizierin für das Imperium, also für die Bösen. Und sie ist sozusagen die Streberin. Also sie ist extrem, also sie zitiert die ganze Zeit das imperiale Protokoll und hat halt Bestnoten an der Akademie auch erlangt und sehr, sehr gut in technischen und taktischen Einsätzen das halt auch eingesetzt und so. Und ich habe das jetzt mal aus dem Fandom-Wiki übersetzt. Sie glaubte, dass sich manche zu den Regeln der Autorität hingezogen fühlten, nur um sie zu brechen, während andere, wie sie selbst, sich nach Disziplin sehnten, um ihren eigenen inneren Aufruhr zu verstehen und zu kontrollieren. Mhm. Ja. Und das ist halt eben der Grund, warum sie halt eben andere immer so als schlampig bezeichnet und das halt nicht einsieht, wenn Leute das ihren Job nicht richtig machen. Und das ist auch ihre
Genau,
und das ist auch ihre Überzeugung und das ist das, was wonach sie halt auch handelt, nicht irgendwie um Böses zu tun, so überhaupt nicht, ne? Also sie sieht sich komplett als das Imperium ist notwendig, also Dr. Aphra ist generell so ein sehr, sehr cooler Blick auf diese Star Wars Mythologie, um zu schauen, ja, das Imperium ist per se sind die Bösen, aber für viele Leute in der Star Wars Welt hat das Imperium einfach Stabilität an Orte gebracht, die vorher nicht stabil waren. Keine Wertung, sondern einfach faktische Beobachtung. Mhm. Und das Spannende an Tollwahn oder an Magna ist halt, sie ist nicht nur halt total die Streberin und auf Regeln bedacht und so weiter und so fort. Sie hat eine super coole Geschichte, weil sie über Dr. Aphra und über Berührungspunkte und ihre Story hat sie einen Redemption-Arc, mehr oder weniger, weil sie halt am Ende überläuft zur Rebellion, ohne ihren Code im Endeffekt zu vernachlässigen, mhm. weil sie halt dann eben auch dieses taktische Wissen und die Regeln und so weiter dennoch weiter einsetzt. Nur halt
vielleicht auch an einen Ort bringt, der es bitter nötig exakt, hat.
Das ist wirklich auch genau das, was passiert. Ne? Und sie ist halt einfach scheiße cool. So, das kann man nicht anders sagen. Sie ist einfach unendlich cool. Dr. Aphra.
Also, I saw some queerness in that article and I was like, yes, please.
Ja, und sie hat halt eben eine sehr offensichtlich, gleich vom ersten Moment, von der ersten Begegnung an, eine sehr offensichtliche Anziehung zu Dr. Aphra selber und eine wunderbar auch geschriebene Beziehung zueinander. Also, das ist wirklich cool gemacht. Und
ja, okay, Pete, ich kaufe den Comic, ist in Ordnung.
Und das, was ich halt eben so wichtig finde, ist, so als Vorlage für einen Paladin ist wirklich perfekt geeignet, weil sie hat halt ein ganz klares Mega. Wertekonstrukt, dem sie folgt. Sie versucht selber das, was sie an Unsicherheiten und halt auch so an vielleicht auch Unstimmigkeiten, also Dinge, die sie halt vielleicht nicht gut mit sich und ihrer Arbeit vereinbaren kann, halt mit diesen Regeln quasi unter Kontrolle zu halten. Und das finde ich so eine schöne, Mega. Wirklich ein Satz, mit dem man halt irgendwie arbeiten kann, um Charakter lebendig zu machen. Und so.
Ja, total. Ja. Richtig cool. Lass mich ganz woanders hingehen mit meiner Beute. Wir gehen zu einem Anime bzw. einem Manga. Und zwar Natsume Yujincho heißt das. Auf Deutsch leider ganz schrecklich, Pakt der Yokai. Okay, es gibt einen Pakt, aber nicht mit unserer Hauptperson. So wirklich, vielleicht schon.
Übersetzt.
Ich mag es, dass es auf Deutsch heißt, es heißt auch auf Englisch heißt es Natsume's Book of Friends. Ah. Ich kann auch schon verstehen, warum man es nicht Natsume's Freundebuch genannt hat. Würde mir aber tatsächlich dieses, innerhalb dieses Freundebuch werden tatsächlich eine Art Pakt, nicht niedergeschrieben, aber Leute schreiben einfach nur ihren Namen rein, tatsächlich, ist ein bisschen wie so ein Autogrammbuch. Und das hat dann Paktqualität, weil es eben Yokai bzw. Ayakashi sind, also mythische Legenden, Folklore-Kreaturen und sowas. Aber ich finde den misleading. Ich glaube, da hat man sein Bestes getan, um dem gerecht zu werden und das schön zu machen. Also ich no shade, es ist schwer. Ja. Weil, wie gesagt, die wörtliche Übersetzung hat bei uns halt komische Konnotation. Was heißt komisch? Hat halt bei uns diese Konnotation, dass Leute irgendwie ihre Lieblingsfarbe aufschreiben und so, ne? Also, und ja, das klingt sehr viel kindlicher dann am Ende, als es am Ende ist und wäre einfach
schwierig.
Fehllaufend. Verstehe ich total. Es ist nicht einfach. Aber irgendwie klingt Pakt auch wieder nicht nach was ganz anderem, weil das allermeistens ist es eine Serie, in der es um Natsume geht, den titelgebenden, im Original quasi titelgebenden jungen Hauptcharakter, der halt diese Kreaturen sehen kann und damit halt Probleme hat, weil er einer der wenigeren Menschen ist, der die sehen kann. Und wenn du von Anfang an als Kind mit auch einer schwierigen Familiengeschichte dahinter und Adoption, beziehungsweise genau Adoption und oder ne, wenn man seine Eltern verliert und all das, also und dann wirst du von Familie zu Familie geschoben und siehst Dinge, die nicht da sind, obwohl du doch eigentlich nur normal und hier reinpassen möchtest, das ist super schwierig und sehr spannend und hat ganz, ganz tolle Szenen, die einem sehr viel geben, die einen sehr viel fühlen lassen und trotzdem in diesem sehr spannenden Universum existieren, in dem es halt diese Kreaturen gibt. Und oftmals ist es auch echt sehr, sehr Slice of Life, ach, cool, wenn man das so neudeutsch sagt. Weil es tatsächlich oft darum geht, manchmal haben auch diese Kreaturen ganz, ganz simple Probleme irgendwie, die aber auf verschiedenen Gründen, gerade auch weil Menschen sie nicht sehen, die meisten, irgendwie manchmal geht es um Missverständnisse oder um Kommunikationsprobleme, wenn jemand mit jemandem kommunizieren will, der einen nicht sieht oder wie das vielleicht über die Jahre gemacht wurde mit einer Person. Es hat diese Untertöne und es hat diese Flashback-Sachen durch die Bank weg, durch die Seasons. Es gibt mittlerweile 6, 5 auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt 6. Einen Film, eine OVA und ich glaube, es gibt schon wieder einen Film. Also der Manga geht ein bisschen langsam voran, weil er nur monatlich erscheint, ein Kapitel. Also dementsprechend gibt es nicht so viel im Jahr. Ist wunderschön und mir gefällt halt erstmal die ganze, also ich bin ja jemand, der total auf das Thema japanische Folklore, Mythen, spirituelle Dinge abzieht einerseits, aber andererseits auch total auf den Ton und die Liebe, die da reinfließt, wirklich in anders sein verstehen auf so vielen Ebenen und wie Natsume auch zum Beispiel von, oh Gott, ich hasse euch, weil ihr mir das Leben schwer macht, geht zu, okay, maybe we're friends. und auch tatsächlich Menschen an seinem neuen Ort eine Familie findet, die tatsächlich sich gut um ihn kümmert und ihn mag, die er beschützen möchte, indem er denen das nicht erzählt. Aber auch FreundInnen findet, von denen manche es wissen und manche es nicht wissen. It's wonderful.
Okay.
Genau, und was wichtig ist, es gibt irgendwann dann auch die Exorzisten. Also tatsächlich Leute, die diese Kreaturen einfangen, wenn sie zu böse sind.
Ach so, ich habe jetzt nämlich erstmal gedacht, du klaust quasi den Hauptcharakter als Paladin.
Nein, ich klaue nicht den Hauptcharakter, ich klaue einen Exorzisten. Aber um die Welt zu verstehen, muss ich etwas ausholen. Es gibt diese Exorzisten und wir treffen zuerst einen, der ist sehr nett. Der fängt böse, also die Exorzisten sind eher dafür da, man schließt mit denen Pakte und benutzt diese Kreaturen dann als Handlanger. Als Shiki, so heißen die. Man sperrt sie ein oder vernichtet sie. Das sind so diese drei Dinge, die es quasi, die möglich sind. Denn man beschützt ja die Menschheit vor diesen Kreaturen. Also das geschieht alles unter dem, ne? Und da gibt's halt auch dann sind wir quasi wieder bei der Legacy und dem Monster und gehen dann zu einem meiner Lieblingscharaktere der Serie, der sehr sporadisch mal auftaucht. Das ist nämlich dem, bei dem wir klauen werden, nämlich Matoba Seiji. Der Matoba-Clan ist eine sehr große, alte Familie. Er ist das Oberhaupt, ein sehr junger Mann noch. Wahrscheinlich damit er auch nicht zu weit in A, weil das spannend ist, wenn wir so einen jungen Clan-Kopf haben. Andererseits auch, damit er nicht zu weit im Alter entfernt ist von dem Hauptcharakter, der im Oberschulalter ist. Wahrscheinlich auch damit, dass, obwohl wir auch eine seiner HandlangerInnen eine fantastisch coole alte Frau ist. Also die ist, I love her, she's great. er ist halt cool, weil, also da gibt's verschiedene, wir lernen ein paar kennen oder sporadisch so ein bisschen. Aber Matoba ist eben ein Kopf dieser sehr alten, sehr angesehenen, sehr mächtigen Familie. Sie haben viele kleinere Clans unter sich. Die haben viele kraftvolle, dienende Monster. Kreaturen, weil Monster sind, ne, Monster hat so eine negative Konnotation, in dem Fall eben eigentlich nicht unbedingt. Ja. Und die geraten halt in Konflikt, weil mit dem Hauptcharakter, weil der das halt nicht gut findet, dass die zum Beispiel unter anderem eben auch Yokai und Ayakashi, die man hätte woanders hinbringen können. Also ist hier nicht alles schlecht oder die sich dann die Leute auch ausnutzen oder kleinere Kreaturen ausnutzen, um größere, mächtigere zu fangen und in Kauf nehmen, dass die verletzt, gefressen, getötet werden und so weiter und so fort. Also die halt behandeln wie Dinge oder wie Nutztiere, obwohl das ja denken, mal mehr und mal weniger, aber kognitiv denkende, echte, realisierte Personen sind. Aber sein Credo ist halt tatsächlich A, diese Familien-Legacy halt aufrecht zu erhalten irgendwo, aber eben auch die Menschheit vor diesen bösen Kreaturen und von diesen die man auch nicht irgendwie anders, ne, also da gibt's ja auch genug abbringen kann, die dann halt davor zu schützen. Also es ist durchaus eine Art rücksichtslose Art und Weise, wie die Menschheit vor diesen Kreaturen, die sie nicht sehen kann, eben beschützt werden soll. Und
also ja, so rücksichtsloser Schutz ist ja auch
cool motive, still murder.
Genau, also
ne? Basically. Ja, ja. Und das ist halt zu klauen, finde ich sehr cool. Auch seine Backstory mit einem Monster zu klauen, also beziehungsweise das Oberhaupt dieses Clans hat eine Fehde mit einem Monster und es hat versprochen, sich das Auge zu holen. Deswegen trägt er zum Beispiel auch Augenklappe, um das Auge zu schützen. Und irgendwann gibt's mal so eine coole Szene, wo das Monster wohl in der Nähe ist und wo dann alle Papierregenschirme aufspannen, die ein Auge aufgemalt haben, um das zu verwirren und cool. Super spannend alles. Also genau, weil er da mal eben eine sehr machtvolle Kreatur eben böse mitgespielt wurde und die halt jetzt auf Rache halt aus ist. Also auch eine sehr coole
Backstory.
Und eine Art Fluch quasi ist, die mit sich rumgetragen wird. Und ja, mir gefällt es, dass da jemand sehr starke Prinzipien hat, für auch keine schlechte Sache, aber halt auf eine Art und Weise an etwas geht.
Schwierig.
Ja, kann man jetzt nicht nur feiern hier.
Nee, voll.
Man geht dann in dem Fall vielleicht auch nicht mit allen Menschen gut eventuell sozusagen, um diese noblen Ziele zu erreichen. Ja, durchaus. Also das macht das den zu einem sehr spannenden Charakter in einer ganz tollen Serie, die noch ganz viele andere schöne Dinge hat. Es fühlt sich dementsprechend sehr ruhig an.
Und ich finde es auch voll gut, wenn wir halt eben, also gerade wenn es heute um Paladine geht, nochmal feststellen, die müssen nicht alle mit brennender Klinge in die Schlacht reiten.
Eben.
Wir haben heute irgendwie sehr so nicht Anti-Paladin, aber halt schon so Paladin jenseits von sehr guten.
Naja, ne? Also ich habe noch zwei sehr gerade herausgehende Paladine als Bonus. Und noch eine Handvoll, die man reinschmeißen kann später, insofern. Don't worry.
Meine nächste Beute ist bei The Expanse geklaut. Und zwar ist es Roberta Bobby Draper, also oder auch Gunny genannt. Sie ist nicht nur mein Lieblingscharakter aus der Serie. Habe letztens ein Meme gefunden, wo sie, wo die ganzen Charaktere kategorisiert wurden und da hieß sie, glaube ich, nur Suit Up, weil sie halt immer so einen coolen Kampfraumanzug trägt. Und dann stand da drunter als Beschreibung, she attack, she protect, but most importantly, she eat all the cucumber snack.
Adorable. Yeah. Die ist das. Mein Expanse-Wissen sind zwei Staffeln und it's been like since Staffel 2. Ich habe nicht weitergeguckt. She cool.
Sie ist super cool.
I remember that.
Bobby ist eigentlich ursprünglich eine Marsianerin, auch eine sehr überzeugte nationalistische, in Anführungsstrichen nationalistisch stimmt ja auch nicht, sehr planetaristisch. Also auf jeden Fall eine Marsianerin, die für alle, die die Serie und das Setting überhaupt nicht kennen, spielt in der nahen Zukunft, nein, nicht nahen Zukunft, also irgendwie so ein paar hundert Jahre von unserer Zeit aus entfernt, aber es ist halt sehr realistisch, es ist hart Sci-Fi, also nicht so krass fantastische Elemente drin. Die Leute, die auf dem Mars leben, die den kolonisiert haben, versuchen ihn zu terraformen und das schon seit Ewigkeiten und es ist läuft, geht so. Aber das ist deren quasi...
Läuft, aber bergab, ne?
Es ist halt deren volles... also alles, was auf dem Mars passiert, dreht sich darum, den Mars lebensfähig zu machen. So. Und sie ist halt auch dieser Aufgabe verpflichtet, was ja im Grunde schon der Schwur ist oder das Credo oder dem, was sie halt folgt. Sie ist Teil des Militärs, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr kampferprobte und krasse Soldatin, der hat einen sehr, sehr guten Instinkt, aber halt eben auch so, sie ist so unerbittlich, so würde ich sie halt auch in einem Wort beschreiben. Und dann passieren halt Dinge, sie überlebt als einziger so einen traumatischen Einsatz und wird dann aber so als einzige Überlebende für so politische Machtspiele so missbraucht, weshalb sie dann überläuft zur Erde, quasi zur UN, was sie dann eigentlich streng genommen jetzt aus so D&D-Sicht oder aus unserer Paladin-Schablone heraus zu einer Eidbrecherin oder zu einer gefallenen Paladiner machen würde, was aber Quatsch ist, weil sie überläuft, um diesem Schwur das Beste für die Menschen auf dem Mars zu tun, weiterhin treu bleibt. Und das finde ich so interessant an ihr, dass sie halt in ihrer Story und in dem, was sie tut, halt eben, eine Entscheidung trifft, die auf dem Papier aussehen würde, oh, sie hat ihre Pflicht verletzt, aber ihre Pflicht dient diesem höheren Ideal und nicht dem, was sozusagen die politische Macht sozusagen draus macht. Wo wie ich dran, wo ich dann auch wieder dran denken musste, was wir letztes Mal in der Folge zu Gottheiten hatten die JRPG die Kirche. Also die institutionalisierte Form des Credos muss nicht zwangsläufig die korrekte Auslegung dessen sein.
Das ist ein sehr guter Satz, glaube ich.
Und sie hat dann, also der Story-Arc von ihr ist dann auch natürlich total interessant, weil sie dann natürlich wieder ihren Rang wieder zurückbekommt und so weiter, also ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber sie bleibt nicht ausgestoßen als Verräterin, aber irgendwie schon, weil sie halt etwas getan hat, was nicht erwartet wird von dem sehr kollektivistischen, marsianischen Gesellschaftsbild. Mhm. Aber das, was sie halt eben ausmacht, ist diese Unabhängigkeit gleichzeitig mit aber unfassbar krasser Loyalität zu den Leuten, zu denen sie steht. Und das finde ich halt so cool. Und das ist halt für sie, für mich eben so eine coole Schablone, weil sie halt für sich denkt und immer quasi tut das, was sie für richtig hält, aber für die Leute, für die sie einsteht, auch wirklich bis zum Schluss einsteht und für die kämpft und für, ja, und das finde ich halt einfach so, das ist für mich eine klassische Form eines Paladin, aber mit so einer coolen Background-Story, aber mit einem Twist.
Definitiv.
Ja. Und ja.
Und auch, dass die Leute, für die sie diese Dinge tut, das vielleicht nicht immer oder gar nicht sehen.
Ja.
Oder lange nicht sehen. Das finde ich auch irgendwie sehr spannend, weil das Narrativ, wenn man das an den Tisch bringt, einfach auch coole Spannungspunkte und Unterhaltung gibt.
Gerade wenn man es halt auch auf jetzt eine Fantasy-Welt übertragen will, lässt sich das halt total gut 1:1 mitnehmen. Ne? Also, dass die Person, wo auch immer sie herkommt, nicht das Ansehen hat, aber quasi im Verborgenen, in Anführungsstrichen, für diese Leute einsteht, auch wenn sie das noch nicht wissen oder nicht wissen können. Ja. Ne? Das ist halt irgendwie das Coole. Ja, das ist auch im Grunde alles, was ich über sie sagen kann.
Das ist ja auch alles, was ja. Also ist doch und gut. Du kannst ja jetzt auch nicht vier Staffeln
expandieren. Nee, aber es geht auch, das, was ich halt so cool an ihr finde, ist, dass sie halt überhaupt nicht dieses Auftreten hat von einem klassischen Paladin, sehr vorlaut ist, so, sie hat halt wirklich so eine, sie hat halt einfach, sie lässt sich halt nichts erzählen und sie ist halt auch so gegenüber allen SoldatInnen, die nicht im marsianischen Militär dienen, ist sie so total, die können echt nix, ne, also.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das war auch super lustig.
Ja, und das ist halt echt cool.
Und ich glaube, was mir gut gefallen hat, woran ich mich doch sehr positiv erinnere, waren die Unterhaltung mit ihr und der Politikerin. Das war auch immer richtig.
Diese Beziehung ist total cool, weil es halt dann auch so eine Beschützerbeziehung ist, aber auch so ein bisschen Mentorship im weitesten Sinne.
Ja, und irgendwie, aber auch Nutzen aber, irgendwo, ne? Ja.
Es ist total interessant und cool auch dargestellt von den, also auch in der Serie richtig cool dargestellt von den beiden Schauspielerinnen. Ja.
Die sind auch super. Auch Women of Color. Also, das ist auch cool.
Eben, noch Repräsentation auch nochmal drin. Aber Repräsentation, die sich halt auch total gut und organisch und halt vernünftig umgesetzt fühlt, weil es geht nicht darum, dass die halt irgendwie als Token da auftreten, sondern, aber das geht ja bei The Expanse generell für
das. In The Expanse in der Welt, das fühlt sich alles richtig cool an. Also, ich denke, wenn man hart Sci-Fi mag, ist es eine große Empfehlung. Voll.
Und vor allem auch
und in der ersten Staffel zumindest auch quasi so ein bisschen Detective Noir.
Ja, total. Und was ich immer wieder hervorheben möchte, ist der fantastische Soundtrack der Serie. Finde ich extrem unterschätzt. Sehr, sehr guter Soundtrack. Ja, das war so meine zweite Paladina. Cool. Ich habe auch beides Sci-Fi-Vorlagen genommen.
Nice, Guck mal, ich gehe jetzt in pseudo die reale Welt mit meiner nächsten Empfehlung. Grey's Anatomy. Also Medical Drama.
Yes.
Hold my beer. Und haben mir einen meiner absoluten Lieblingscharaktere herausgesucht, wo ich finde, ein komplizierter Charakter ist. Man könnte einfach sagen, dass die Profession des Medizin Schaffenden und in diesem Feld arbeitenden Menschen schon irgendwie eine Art, es ist sehr viel, viel bei den meisten, würde ich sagen, Spezialitäten, wo wir ein paar Dienchen sind, Spezialisierungen, was Medizin angeht, ist es, es gibt einige, die auch eher weniger Berufung sind, sondern vielleicht doch schon Beruf und auch anders irgendwie sind. Und natürlich gibt es auch immer irgendwie vielleicht Prestige, der damit verbunden ist. Aber oft ist es echt eine Berufung, würde ich behaupten, diese Pflegeberufe auch und
total.
So, ne?
Auch hippokratischer Eid kommt noch quasi mit.
Genau.
Ist ja wirklich
zum
etwas
Beispiel,
feststehend.
Man schwört ja tatsächlich ein Eid, genau das einmal. Aber wen ich mir ausgesucht habe, ist Christina Yang.
Ja.
Weil Christina Yang einfach fantastisch und großartig und wunderbar ist und Sandra Oh, die sie verkörpert,
eine der besten
einfach super großartig
und unterschätztesten Schauspielerinnen überhaupt ist.
Oh, überhaupt, ja. Andere Empfehlungen, heißt das Villanelle? Nee, ne?
The Chair aber auf jeden Fall, sehr gute Empfehlung.
The Chair, genau, The Chair, das heißt fantastisch. Killing Eve, da, genau, Villanelle heißt die Killende. Und Eve ist, die tituläre Eve ist Christina Yang. Christina Yang? Ach, Sandra Oh. Lol. Sehr lange mit dem Namen Christina Yang gelebt, denn es spielt sehr lange in dieser Serie mit. Jedenfalls, was ich an ihr mag, ist, dass sie erstmal, das fing 2005, glaube ich, an, also das ist sehr prominente Korean-American Representation. Sehr früh und auch sehr auf komplexe Art und Weise. Das spielt selten eine Rolle für Christina, diese Herkunft sozusagen. Aber sie ist halt einfach präsent in dem, dass es einfach eine nicht weiße Person ist. Das ist super cool. Und sie wird halt, wie gesagt, spielt nie eine Rolle, darum geht's gar nicht. Sie ist eine Ärztin, sie ist jemand, der sehr kompetitiv ist. Es geht ihr sehr einerseits ums Gewinnen, aber und so ein bisschen die Allerbeste zu sein irgendwo. Ja. Aber durchaus mit dem Hintergrund, dass sie natürlich auch Gutes tun will und ganz am Ende quasi der Arc so ist, dass sie die Serie dadurch verlässt, dass sie woanders hingeht, weil sie eine Möglichkeit gefunden hat, einen gewissen Teil des Herzens zu reproduzieren, durch 3D-Drucken, um dann an einem Institut eben das zu tun und zu verfeinern und um eben Leuten mit Herzfehlern und oder Herzproblemen halt zu helfen. Also da ist das finde ich halt super spannend, dass da irgendwie sehr viel also krass viel Ehrgeiz drin ist und auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit wieder, was dieses Ehrgeiz erreichen geht, aber
zumindest
auch wieder
am Anfang.
Jetzt nicht natürlich nicht so sehr, genau, zumindest am Anfang, wie sie dann auch Beziehungen mit den Charakteren
total
hat und auch freundschaftliche und sehr tiefe mit Leuten, die am Anfang was halt gar nicht ging, weil du bist langweilig, zu weich für hier überhaupt Arzt zu sein und was soll das alles? Also es ist fantastisch und Sandra Oh, oh, a joy to watch every minute she's on screen. Das ist einfach fantastisch. Aber das finde ich halt sehr spannend, weil auch als Christina Yang darf keine Kinder wollen, was weibliche Charaktere auch oder Frauen auch noch selten dürfen und sowas. Und das darf ein Plotline sein. Also sie darf komplizierte Sachverhalte und komplizierte Persönlichkeitseigenschaften auch bei Frauen quasi. Sie ist nicht nett.
Und sie ist auch nicht ruhig und sie ist auch nicht irgendwie zurückhaltend und so. Und
was so Ärzte angeht, Bedside-Männer, also die Art und Weise, wie man sich PatientInnen nähert und wie man mit ihnen über Dinge spricht, das ist zum Beispiel auch nicht ihre Forte.
Genau.
Es ist ein ganz spannender Charakter, den man sich anschauen kann.
Ihren Abschluss ihrer Story auch so cool macht, weil sie halt wirklich etwas findet, wenn sie das erste, was ich halt auch, also als du es gesagt hast, dachte ich so, ja, weil sie schafft sich selber ihre Legacy, ne? Also wo wir wieder bei diesem Ding sind, also ihr Vermächtnis geht über, also und ihr Schwur geht über ihr eigenes Leben auch hinaus. Und das ist so vielleicht so ein Ideal, was halt die wenigsten Paladine erreichen. Und sie kriegt es halt hin. Und das ist halt irgendwie so, sie ist wahrscheinlich bis jetzt von denen, die wir genannt haben, ist sie wirklich so die kompetenteste in dem, was sie
die sie zumindest einen richtig guten Punkt geschafft hat, ne? Auf jeden Fall.
Total cool. Ich bin auch mit ihr aus der Serie ausgestiegen. Ich hab's dann.
Ja, ich bin immer noch in der Serie dabei, aber das ist auch der Punkt, an dem ich hart geschluckt habe und.
Es gab so mehrere Stellen, wo ich.
Ja, das gibt's bei Grey's. Das ist das Problem. Tangent, aber das ist das Problem an Grey's Anatomy. Es gibt halt auch in der letzten Staffel, die ich gesehen habe, es gibt trotzdem immer noch so gute Dinge. Wenn Grey's Anatomy was richtig macht, dann machen sie es halt auch richtig.
Ja, ich weiß. Wollen wir mal so eine Schnellschussrunde? Du hast gesagt, du hast noch so ein paar.
Ja, auf jeden Fall. Let's go.
Ich habe ein paar, bevor wir zu den Community-Raumzügen kommen, wollte ich einfach zwei einwerfen. Also, Ich habe jetzt letztens, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, ich habe ja John Wick geguckt, das für mich auch einfach nur High Fantasy ist. Und wo ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass sie es auch hätten wirklich explizit High Fantasy machen sollen. Aber naja, John Wick ist für mich ja ein Assassin vom Beruf, aber von der Klasse her ist er auf jeden Fall ein Paladin, weil er folgt ganz klar einem Credo an Regeln, ja. Und dann passiert ihm etwas ganz Schlimmes, also es passiert etwas Schlimmes, dass er also klassische...
Ist das nicht die typische männliche weiße Backstory?
Genau, ja, also seine Frau stirbt innerhalb der ersten 5 Minuten, aber das ist ja auch, darum geht's gar nicht. Das Schlimme, das, was dann passiert, ist, dass...
Ach, sein Hund stirbt.
Genau, dass sein Hund... der Hund wird ermordet. Und das ist wirklich etwas, was ganz schlimm ist. Und ich hoffe, ich spoil jetzt niemandem John Wick. Der Film ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Aber er hat dann einen neuen Schwur geleistet, nämlich Rache. Und arbeitet mehr oder weniger aktiv entgegen seinem alten Code mit so ein bisschen... Ne, so, obwohl er dem nicht mehr untersteht, weil er eigentlich raus ist. Und das finde ich eine sehr interessante Dynamik. Weil er sich etwas verschreibt, offiziell raus ist, also offiziell gesagt hat, ich setze mich zur Ruhe, durch einen Umstand quasi wieder in diese Welt gezogen wird. Er leidet Konsequenzen dafür, dass er eigentlich nicht mehr aktiv ist. Und was ich halt aber so cool finde, ist, an John Wick ist ja eigentlich das ganze Worldbuilding, weil John Wick ist im Grunde sind 3 Filme komplett durchgehend sehr gut choreografierte Kampfszene nach der nächsten.
Kampfszene, ne? Ja.
Ja, aber das Worldbuilding, was zwischendurch kommt, ist super interessant und gut gemacht. Also wirklich erstaunlich gut gemacht. Und dieser Überbau und die Geschichte und alles ist halt viel größer, als man es auf den ersten Moment erwarten würde. Und das ist halt irgendwie etwas, was ich cool finde, wenn man Paladin spielt, dass man halt weiß, okay, da gibt es halt Orte, an denen bin ich sicher. Es gibt eine Währung, die nur für uns gilt. Das finde ich alles so, das kann man alles 1:1 übernehmen. Genau. Das ist so mein erster Bonus-Paladin.
Mein Bonus-Paladin ist ein Paladin. Oder eine Paladina vielleicht? Paladina Miss Rey aus Pillars of Eternity. Wer hätte es gedacht? Und da gibt es ja tatsächlich solche Klassen. In dem Fall ist sie tatsächlich ein Paladin und hat da auch sehr nah an D&D angebrachte Fähigkeiten. Aber was ich an ihr toll finde, abgesehen davon, dass sie ein fantastischer Charakter ist, sie kommt aus den Republiken und ist Teil der Brotherhood, die lustigerweise normalerweise nur Männer nehmen. Aber Paladina ist eine God-like. Und deswegen zählt sie nicht als Frau, weil die meistens steril sind. Und ich glaube, Frauen nehmen sie, weil anscheinend aus derart misogynen Gründen nicht. Mhm. Und so ein Kram. Und deswegen kann sie da mitmachen. Für sie war das, sie sieht das, findet das auch, who knows. Ja. Paladina denkt für sich selber, ist aber der Republik beziehungsweise den Dukes und der Politik der Republik, also ist auch sehr nationalistisch sozusagen. Und möchte auch, dass das Beste für die Republik, und da gibt's dann auch so eine Storyline, und man kann die ja ein bisschen beeinflussen, seine Gefährten in dem Spiel. Aber ihre Storyline im ersten Spiel zumindest, im zweiten taucht sie auch auf, ist It's a Joy. Ihr Akzent ist wunderschön. Ich bin mir nicht sicher.
Glaube ich, die beste Synchron.
Ja, und sie hat einfach so trocken immer, ne? Also wenn irgendwelche Dinge passieren, so, wonderful. Es ist einfach, Paladina ist einfach, es ist immer so, je nachdem, wo du so hingehst und wie du die Leute, ach Gott, herrlich. Oder wie sie miteinander agieren dann natürlich und sich unterhalten über was. Da habe ich quasi Parallelen gesehen zu Bobby quasi. Genau, dass sie da auch manchmal eben nicht unbedingt einer Meinung ist, wie und dass die Dinge, die sie tun muss oder soll, vielleicht nicht unbedingt das Richtige sind. Sie ist im Moment im ersten Spiel in Deerwood und da ist es halt so, da ist es gerade super messy und politisch ungeordnet. Da ist auch irgendwie eine Plage am Werk irgendwo und eine Katastrophe jagt irgendwie die nächste. Und die Dukes wollen da halt so ein bisschen Fuß fassen. Das ist auch sehr Mercantile Empire.
Die sind ja so inspiriert von so venezianischen, der ersten venezianischen Republik.
Genau. Und Palladino denkt, das ist more trouble than it's worth. Also hier jetzt irgendwie versuchen, was zu machen, das ist Blödsinn, das bringt keinem was, wir sollten uns auf andere Dinge konzentrieren. Und also sie denkt für sich selber, macht trotzdem manchmal aber einfach Dinge, die sie nicht, hinter denen sie nicht steht, aufgrund dieses Glaubens an das System und so. Also sehr spannend und fantastischer Charakter, spannend. Wir kommen leider nicht, aus Gründen später nicht mehr zusammen im zweiten Spiel. Das ist ganz traurig. Wir gehen da sehr nah, was ist die Animancy angeht und die Science Magic des Spiels. Da haben wir ich jetzt als Person beziehungsweise meine Charaktere immer. Und das ist sehr traurig, dass wir da sehr anders über diese Sachen denken. Aber das auch macht sie super spannend. Also ich liebe es, dass in dem Spiel selber die Leute wirklich sich anfühlen wie Personen, weil die wirklich Prinzipien haben. Und du kannst sie ein bisschen beeinflussen, wie wir unsere Mitmenschen beeinflussen, aber nicht irgendwie. Nee,
du kannst halt nicht
komplett
ihnen deinen Willen aufzeigen.
Also du wirst Palladino nicht von der Republik abbringen. Niemals. Das geht nicht und das ist schön. Echt mit Paladin-Stempel.
Ich habe auch noch einen richtig echten, richtig guten Paladin. Und zwar Samwise Gamgee. Das ist für mich so mit allem, was wir quasi auch immer jetzt auch gesagt haben. Samwise wird am Anfang gesagt, pass auf Frodo auf. Ich glaube sogar, der Wortlaut ist sogar, dass Gandalf sagt, lass ihn nicht aus den Augen sogar. Ne? Ich weiß nicht genau, ob es der Satz ist, aber irgendwie sowas in der Richtung. Und Gandalf gibt ihm diesen Auftrag und er verspricht es. Und bis zum Schluss ist er der beste und loyalste Freund und Begleiter und sowas. Und er wird ja oft so als der prototypische, der Knappe irgendwie dargestellt, was ich völlig bescheuert finde, weil er ist genau das Gegenteil.
Frodo ist doch kein Ritter.
Nee, eben. Und er ist ja auch nicht.
Frodo ist the damsel in distress.
Ja, genau. Und wenn überhaupt. Er ist halt so der Tragische, dem etwas aufgebürdet wird, ne? Was er gar nicht versteht und was auch viel zu schlimm und groß für ihn ist. Und Samwise ist einfach der packt diese Aufgabe und zieht das durch. Und ich finde, das ist einfach so eine. Und wie du es vorhin, wir hatten es vorhin auch schon, dieses Slice-of-Life-mäßige, ne? Der Paladin im Alltag ist halt auch etwas, was ich total cool finde. Wir kommen gleich zu den Community-Raubzügen, da kommen wir nämlich auch nochmal darauf zu. Aber Samwise für mich ist das, wenn es in dem ganzen Herr-der-Ringe-Universum einen Paladin gibt, dann ist er das.
So. Ja, definitiv.
Ja.
Mein nächster kurzer Paladin ist quasi durch mit Tahina inspiriert, aber auch, weil das auch unser Ding ist, aber ich habe den mal wieder Cassandra Pentagast, wo wir bei Menschen mit guten Akzenten sind, Cassandra Pentagast mitbringen aus Dragon Age, beziehungsweise eher Dragon Age 2, beziehungsweise eher Dragon Age Inquisition. Ja. Cassandra ist halt ein sehr klassischer Paladin, tatsächlich auch in Richtung also es gibt ja in der Serie Templare, das ist sie nicht ganz, sie ist der bessere Templar. Eher sozusagen, sie ist nochmal Teil des Elite-Ordens sozusagen der Templare, also sehr mit Kirche auch tatsächlich und auch sehr kritisch. Und das hinterfragt sie irgendwann. Dauert ein bisschen. Und dauert eine Zeit lang. Wir können ihr dabei zusehen, mit ihr das erleben und Cassandra ist einfach. Hat sehr, sehr starke, also richtig krass verwurzelte Werte, sehr gerecht, extrem gerechtigkeitsorientiert. Habe ich den fantastischen Akzent erwähnt? und trotzdem Tiefe und Leichtigkeit. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann möchte ich die perfekte Szene mit dem Buch nicht spoilen, weil das einfach so herzerweichend wunderbar ist, was Cassandra so in ihrer Freizeit als Hobby betreibt. Ist wunderschön und sehr spannende Gespräche, die sie führt. Aber ja, das ist noch mal klassischer als tatsächlich Palladina, die Paladin im Titel hat sozusagen oder in der Klasse. Ja. Weil aufgrund der nahen, also jetzt weniger klassisch wie ganz klassisch wie in unserem Buch Vorlage, sondern tatsächlich mit dieser D&D Fourth Edition ein bisschen die mit einer Gottheit sozusagen verbunden ist, jetzt dadurch weniger Macht bekommt, weil das in Dragon Age nicht ganz so funktioniert, aber zumindest auch die an, also ich finde klassische Paladine tatsächlich auch ein bisschen, ich denke halt immer an Tempelritter auch.
Ja, total.
Ne? Und dahingehend ist natürlich logischerweise, da ist Dragon Age ja kein, nimmt ja ja kein Blatt vom
Mund. Nee, total.
Und ja, fantastischer Charakter, tiefschichtig, spannend, coole Fähigkeiten.
Cooler Look. Das ist ganz wichtig.
If that's not a queer awakening when you see her, then you're just very straight. Yeah.
Ich habe noch einen kleinen Bonus.
Einen habe ich noch.
Einen kleinen. Wir hatten vorhin Star Wars schon und immer wenn man halt an Paladine denkt, wird als Beispiel immer Luke Skywalker genommen. Halte ich für großen
Quatsch. Nein.
Für den viel besseren Star Wars klassischen Paladin nehmen wir, indem wir sagen, der Mandalorian. Also für mich ist halt ist Din Djarin, also der titelgebende Mandalorianer, ist für mich der viel bessere Paladin, weil er hat einen ganz klaren Kodex, der Sinn macht, dessen Hauptbestandteile viel besser sind als alles, was der Jedi-Orden zu bieten hat, nämlich Solidarität und Loyalität. Das ist nämlich das, worauf die Mandalorianer halt bestehen. Und ich finde, das ist viel, viel passender finde nicht nur für die Star Wars Welt, sondern generell, um einen Charakter zu spielen, an dem man auch gut verkörpern kann. So, weil wer schon mal ein Star Wars Rollenspiel gespielt hat, Jedi können nicht in einer Gruppe unterwegs sein, weil sie dürfen sich ja nicht an niemanden binden, was völliger Quatsch ist, weil sie ja eigentlich für andere
you're
Leute
human.
Kämpfen müssen.
Oder you're a person.
Ist eine eigene Diskussion.
Ja,
und,
ja.
Ich finde halt, der...
Lang ist extra. Warum Luke kein Paladin ist.
Genau, aber ich finde halt, der Mandalorianer ist halt ein richtig gutes Beispiel dafür. Er ist halt auch der Knight in Shining Armor im wahrsten Sinne des Wortes so.
Und spannend, weil er einer Sekte angehört. Also das fand ich total spannend, weil mein Lieblingsding am Mandalorian war, dass ich mich die Hälfte der Zeit gefragt habe, Mini-Spoilers für die erste Staffel, aber es bin auch irgendwie, it's been 2 years oder so. Dass ich mir so dachte, das ist total seltsam und es hat auch so komische Appropriative Codex Blödsinns-Dinge, was hier los ist. Und dann treffen wir andere Mandalorian und sagen, oh, du gehörst dieser komischen Kultsekte an, bla, die das und das. Und ich so, danke, gut, jetzt, das heißt nicht, dass das nicht ein toller, also es macht ihn noch toller, es macht ihn spannend, noch spannender, aber dass diese sehr Nischengruppe anscheinend zu sein scheint. Weil ich dachte nämlich auch, dieser ganze Planet mit Mandalorians, es gibt ja Mandalore und so, hat dieses Konzept, das ist voll seltsam und so. Nein.
Naja.
Und das, also das wusste ich als Star Wars Lore-Mensch nicht.
Naja, es ist schon so, dass die vorherrschende Religion war, aber das ist quasi die alte. Also wie du halt, ne, also diese,
das ja,
ist
genau.
Halt the old
das
way.
Oder
das ist the way.
Genau.
Und sie schreiben halt den Völkermord, muss man halt so sagen, den das Imperium dort verübt hat, darauf, also die machen das dafür verantwortlich, dass die Mandalorianer halt eben dem abgewichen sind, dass sie halt, ne, also wir treffen ja auch im Laufe der Serie andere Leute, die auch von dort kommen, aber ihre Helme abnehmen, was eigentlich nicht erlaubt ist, so, ne, also.
Genau, und das war super spannend. Und das machte ihn gleich vielschichtiger, toller und machte die Appropriation gleich nicht mehr ganz
so. Ich finde es halt viel.
Also diese Untertöne, die
Ich glaube, die Untertöne kommen halt vor allen Dingen, weil wir es halt auch aus heutiger Perspektive bewerten und diese ganze Lore ist ja auch vor Ewigkeiten aber mal entstanden. Ich weiß gar nicht, wie sie das, woran.
Aber mit dem Hintergrund, wo Jedi herkommen und
eben,
so.
Das ist halt eher das Ding. Da würde ich Jedi
ist halt
deutlich schlimmer
oder
bewerten.
Oder mit den Dingen, auf jeden Fall, aber mit den Dingen, die sich Boba Fett geleistet hat.
Ja, ach ja. Also.
Wir sind da leider nicht raus.
Nee,
also.
Nee, aber es ist ja.
Aber das hatte halt diese Untertöne, wo ich Angst hatte. Und ich finde, da hat die Serie das sehr cool navigiert, das auch nochmal spannend zu machen. Was ich halt, wie gesagt, als jemand, der,
nicht.
Mit Star Wars nur, ne, nur so peripher durch verschiedene Sachen, das fand ich sehr cool und super
total.
Und spannend.
Finde ich auch. Ich finde es halt auch cool, wenn man halt, wenn wir auf diesen ursprünglichen Paladin-Gedanken oder den vierte Edition Paladin zurückgehen. Und dann hat man halt zwei verschiedene Strömungen innerhalb eines Ordens oder sowas. Finde ich auch total cooles Element.
Das ist super cool, klaubar, ja, total. Wie auch bei Cassandra.
Du hattest ja auch noch einen.
Meiner ist aber jetzt weniger klein, also weniger groß, so rum. Hoffe ich. Yeah. Sage ich und wir reden noch wieder 10 Minuten, pass auf. ich dachte halt auch an klassisch PolizistInnen, schwierig, finde ich auch langweilig, yeah. Aber Detektive.
Ja.
Und ich dachte einfach an einen meiner Lieblingsdetektive, der einfach spaßig ist und sich super klauen lässt, wenn nicht zumindest als NPC, aber Columbo? Columbo anyone?
Na sicher.
Wäre das nicht ein total niedlicher Paladin?
Ja, ein perfekter Paladin. Ach. Und vor allem auch ein sehr kompetenter Paladin.
Ja.
Richtig.
Auf eine sehr lustige Art und Weise.
Ja,
und
so. Also, voll.
Also, wie gesagt, bei PolizistInnen, Medien, Clown, da schwingt ganz viel unangenehmes Zeug mit und
ja.
Genau, muss man immer gucken und bin ich nicht comfortable sozusagen, aber DetektivInnen, also auch dieses Gerechtigkeitssinn sozusagen auf eine Art und Weise zu suchen, also ja, Columbo ist Polizist, das weiß ich, ja. Ist kein Detektiv, ja. Der ist tatsächlich ja Mitglied der Polizei, insofern, aber hat von dem Flair, wie er auftritt, wirkt er immer erst wie so ein Einzelermittler, ja. Irgendwie. Weil er ja auch nie, wie in der meisten PolizistInnen-Media, wir sehen ihn nie irgendwo, oder ganz selten, wenn überhaupt, auf der Wache, oder er hat keinen...
Nee, er ist ja ein Detective, ne? Also er ist ja auch
anderen, ne?
Vom,
und sowas.
Vom Rang her,
genau.
Er ermittelt ja alleine.
Ja, aber oft haben die ja...
Inspector ist er, ne?
Haben die meisten Detectives trotzdem, genau, irgendwie sowas, ja. Genau, wahrscheinlich Detective-Inspector, nee. Aber er hat keinen... also oft sind die DIs, laufen oft mit einem DC rum,
ja, ja, genau,
aber das
genau.
Macht
hat er
auch.
Genau.
Und das ist halt irgendwie, ne? Deswegen wirkt er für mich, hat er für mich eher Detective-Vibes
total.
Und nicht so Polizisten-Vibes.
Ja, und er ist auch als Charakterschablone trotzdem richtig cool.
Genau.
Weil er ja total offensichtliche Quirks hat, ne? Also der, ne? Also dieses, dieses klassische.
Eine Frage hätte ich da noch.
Aber auch vom Look her kann man, glaube ich, den auch richtig gut adaptieren. Finde ich. Da sind wir im Grunde auch schon mittendrin in den Community-Raubzügen, denn du hast nämlich was vorweggenommen, was Lykanon bei uns in unserem Vorteilchen-Discord, also wenn ihr auch in unseren exklusiven Discord rein wollt, dann unterstützt uns mit einem monatlichen Beitrag auf Steady und dann könnt ihr auch mit uns über sowas diskutieren, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Paladin und wie viele? Und Lykanon hat nämlich genau die Frage gestellt, sind Sherlock, Detective Conan und andere Detektive ebenfalls Paladine. Und ich glaube, damit haben wir gerade ganz gute
genau,
Antwort
geliefert. Genau, hart beantwortet, weil ja.
Also dem Fall. Ideal von, also ich würde bei Sherlock bei Detective Conan würde ich auf jeden Fall sagen, das ist das Ideal der Gerechtigkeit, so im weitesten Sinne.
Ist es das?
Vielleicht auch eher so dieses der Wahrheit im weitesten Sinne. Also das halt.
Ja, oder auch so Rätsel lösen.
Ja,
also
das würde ich bei Sherlock vor allem sehen. Sherlock sieht das ja eher
genau,
so als Sport.
Ne? Genau. So. Ja, deswegen, also was ja auch spannend ist und für andere.
Wobei das auch schon, das ist schon Ordnung ins Chaos bringen im weitesten Sinne, ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Das, genau, also Auslegungssache, ne? Ich meine, das ist ja das Spannende, auch
total.
Interpretation und so. Aber generell auch gerade als Archetyp Detektiv, ja, auf jeden Fall. Thomas findet es ganz furchtbar, dass Paladin bei ganz vielen Spielenden gleich nach religiösem Fanatiker aussieht und absolut kompromisslos sein muss.
Ja,
das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ja.
Ja, total. Und es ist auch ganz schwierig. Also ich finde es auch, du möchtest nicht unbedingt mit einem religiösen Fanatiker in einer Gruppe sein und mit denen was zu tun haben müssen. Vor allen Dingen ist es auch nicht notwendig. Haben wir heute, glaube ich, in der Folge ganz gut festgestellt.
Genau. Und nur wenn es erlaubt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was Spannendes sein kann, ne? Und der Art einem Kult auch verschrieben zu sein oder sowas. Aber natürlich vorher alle besprechen. Und ja, das ist, wie wir jetzt auch schon festgehalten haben, es ist eher eher eine KlerikerInnen-Sache dann wahrscheinlich.
Ja, ja, ja. Aber selbst dann ist halt Fanatismus ist eine ganz spezifische Sache.
Genau, das muss man auf jeden Fall absprechen.
Die man halt eben,
also,
da muss man ganz genau auch überlegen, ob man sich das selber auch antun will, wenn man selber das spielt.
Genau, genau.
Ich mir nicht vorstellen.
Genau, und ich könnte es mir eher dann als Redemption Narrative vorstellen,
genau,
dass du dort startest und dann vielleicht merkst, maybe
ja,
not.
Genau. Oder so, ja. Wenn man dann halt feststellt, die Welt ist viel größer als das, was mir beigebracht wurde. Ne? Das
genau.
Ist so. Ja. Genau. Tahina hatte noch ein sehr interessantes Charakterkonzept, das sie unbedingt mal spielen wollte. Das sind zwei Charaktere, die gemeinsam erstellt werden. Ein Oath of Devotion Paladin. und einen Warlock. Und der Oath of Devotion wäre das Eheversprechen an die andere Person. Und das finde ich eine sehr coole Idee, dass man dieser Person quasi einen Schwur leistet und für diese Person halt, oder in Diensten dieser Person, in Anführungsstrichen in Diensten dieser Person sind. Und popkulturell ein Beispiel, was mehrmals genannt wurde, aber Tahina hat es als erste genannt, Captain America ist wahrscheinlich der popkulturell bekannteste Paladin, auch wenn das Ideal, wofür er steht, schwierig ist im weitesten Sinne. Und sie hatte dann noch Darth Vader, je nachdem, Oath of Conquest oder Oathbreaker, je nachdem, wie man es halt auslegen möchte. Und sie hat noch die Sailor Scouts, also die aus Sailor Moon bekannten Sailor Scouts, erwähnt. Ja, komplett kann ich sehr gut
nachvollziehen. Definitiv.
Klassische Paladiner.
Wobei?
Kann man wahrscheinlich auch nochmal anders auslegen, ja.
Ich dachte, also ich dachte nur an einzeln, weil manche übernehmen da ja andere Rollen sozusagen. Habe ich gerade so gedacht, there's nuance in there, that's interesting. Aber generell auf jeden Fall alles
beide. Ich würde auch sagen, die sind, glaube ich, alle im selben Orden, aber nicht unbedingt alle die gleiche Klasse vielleicht. Oder haben halt so alle ungefähr, so Multiklassing, zumindest ein Level Paladin, aber dann gibt es auch die.
So ungefähr.
Gibt es auf jeden Fall eine Rogue.
Ja. Und in Baden.
Ja.
Viet hat gemeint, der Highlander. Which, yes. Wobei, dann kann es ja auch nur einen geben.
Ja.
Kämpfer, die sich einem Konzept verschrieben haben und das bis zum Ende durchziehen. Auf sehr spannende Art und Weise. Ja. Und meinte dann, Oath of Conquest in Reinform.
Ja. Stimmt. Voll. Für Crash sind Chip and Chap von der Rettungstruppe, ganz klare Paladine. Ich würde dann nochmal ergänzen, dass die beiden auf jeden Fall unterschiedliche Schwüre geleistet haben, weil das ist, die sind schon sehr unterschiedlich.
Und natürlich auch der Rest der Rettungstruppe. Aber ich glaube, so Trixie zum Beispiel hat auch nur ein Level Paladin und sonst ist sie wahrscheinlich Artificer. Ja,
auf jeden Fall. Und ich habe auch gedacht, ob es da nicht sinnig wäre, ein Oath of Friendship zu Homeruhen.
Oh ja. Ja. Oh ja, oh mein Gott. Und ein Oath of Gourmet für...
Oath of Cheese.
Ich wollte es ein bisschen ausweiten, nicht. Aber für Samson, also für Samson dem auch.
Das ist das erste Mal, dass wir über die Rettungstruppe sprechen, obwohl trotz unseres Intro-Songs.
Shade schrieb uns, dass der Silver Surfer doch einen fantastischen Paladin macht, denn er hat quasi sein Leben geopfert, um seine Geliebte und seinen Planeten zu retten, dient seither einer höheren Entität, nämlich Galactus, um Planeten für diese zu finden, die zwar reich an Energien sind, aber quasi trotzdem vom Leben unbewohnt sind, damit sein Herr nicht Unschuldige verschlingt. Der Surfer reist Millionen von Kilometern durchs Universum dafür, mit dem Wissen, dass er vermutlich nie wieder seine Heimat noch seine Liebe wiedersehen wird. Oh, sehr traurig,
ja,
das
ich
auch nicht gewusst
habe. Aber es ist trotzdem eine schöne, Vorlage.
Sehr, kann man auch. Das ist auch ein Oath of Devotion.
Total.
Irgendwo auf eine ganz interessante Art und Weise.
Auf eine Art und Weise, die halt vielleicht, also ich will nicht sagen unfreiwillig, aber halt auch so eine Art und Weise, die halt auch so widerwillig, ne, und mit Konfliktpotenzial
oder,
halt eben.
Oder wo man nicht gewusst hat, worauf man sich einlässt.
Ja. Vielleicht, wobei das, also es ist ja so ein bisschen Warlocky, ne? Also ich glaube, man könnte den auch als Warlock sehen, aber ich finde den vor allem auch vom Look her und von der Persönlichkeit ist er schon sehr Paladin und deswegen. Ja, macht schon Sinn. Cool. J.Niklas Berse hat auf Twitter geschrieben, Superman, offensichtlich, genau, möchte den wohl. Aladdin ist ein netter Kerl, natürlich Captain America und das wollte ich nochmal hervorheben, Kim Possible.
Ja.
Sehr gute Wahl. Und jetzt kommt, glaube ich, mein liebster Community raus.
Shigo müssen wir auch mal für irgendwas gauen. Ja, willst du ihn denn nehmen?
Du darfst ruhig.
Also ich möchte dir das gerne überlassen.
Also Gabe hat erstmal She-Ra. Klar, She-Ra ist ein magisches Reittier, magische Waffe.
Ja, hat Sailor Moon
Magical Girl.
Würde ich auch in die Richtung nehmen, ne? Genau.
Und ja, aber sie hat halt einen coolen innerlichen Konflikt, weil sie halt eben nicht so gut mit dieser ihr zugeteilten Rolle halt klarkommt. Aber dann kommt für mich der beste Redemption-Paladin.
Ending on a high note.
Wer erfüllt folgende Kriterien? Unerschütterlicher Glaube an das Gute. Lebensbejahend, pflichtbewusst und optimistisch, tour fort. Heiliger Pfannenwender, nimmt alle mit als Freunde und ewige Ehrfurcht vor der großen Mentorin, die Fahrlehrerin und einer Prüfung, die er niemals überwinden wird. SpongeBob. Und ich finde, weil wir es vorhin auch schon hatten, so die Paladine im Alltag, das ist halt, ne, wir hatten vorhin die Leute, die in der Medizin arbeiten, Pflegekräfte, also Leute, die halt sich trotz bescheuerter und beschissener Umstände immer wieder dafür entscheiden, sich quasi der großen guten Sache zu unterstellen. Mhm. Wobei wir wieder komplett den Kreis schließen zu unserem Anfang.
Als hätten wir es geplant.
Zu unserem guten Freund Holger Carlsen, dem Urpaladin, der gegen die Nazis gekämpft hat, nur um sich in einer Paralleldimension wiederzufinden und quasi die Vorlage für einen Paladin zu bieten. Eine wunderschöne Abschlussnote für diesen Podcast, wo wir deutlich mehr geklaut haben, als ich erwartet habe.
Ja,
ich finde es so spannend, wie wir am Anfang gedacht haben, Paladin ist ja so ein bisschen die langweilige Klasse. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin ja auch so ein bisschen verschrien als jemand, der Paladine nicht mag. Ja, ich habe voll Bock, irgendwie Paladin zu spielen, beziehungsweise auch einen Paladin in meiner nächsten Kampagne zu haben. Ne? Wahnsinn. Mhm.
Total cool, ja. Das ist halt, wenn man versucht, ne, das ist ja auch das Schöne, und da hatten wir jetzt off-camera sozusagen, oder off-mic, drüber gesprochen, aber dieses Einladen, also was ja auch quasi, dass uns dieser Podcast dazu einlädt, anders über Dinge nachzudenken und kreativ zu sein und auch durch die Community, ne, ja auch andere Blickwinkel noch dazu kommen. Voll. Das ist super cool und spannend und danke schön dafür.
Vielen Dank, ja, also genau das.
Ich glaube, wir würden das ohne Zuhörende auch machen, aber mit vielleicht nicht aufnehmen und mit sehr viel weniger Freude und intellektuellen Impulsen und kreativen Impulsen. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank.
Ich habe nämlich auch genau das, als du es gerade gesagt hast, ist mir auch gefallen. Ich glaube, wir müssen unser Sign-off ändern. Und zwar von lasst euch nicht erwischen zu die Beute wird geteilt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Vielen Dank an euch für die vielen Einsendungen, für die vielen Ideen, für die bloße Tatsache, dass ihr zuhört, dass ihr abonniert.
Yep.
Und einen ganz besonderen Dank nochmal an alle Menschen, an alle Vorteilchen, die uns auf Steady unterstützen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für eine Erleichterung ist, dass wir uns um Podcast-Hosting, Website-Hosting, Software und so weiter gerade nicht noch extra im Kopf machen müssen. Und vor allen Dingen können wir uns jetzt sowas leisten wie Schalldämmung und eine coole Mikrofonaufhängung, die ich jetzt gerade am Montieren bin und sowas. Also das alles habt ihr ermöglicht und natürlich auch zusätzlich ermöglicht ihr es, dass wir weiterhin auch YouTube-Content machen. Und wer weiß, was wir in Zukunft noch alles umsetzen können.
Genau. Auch gerne Ideen, also auch da Kreativität. Was möchtet ihr? Genau. Was findet ihr gut? Wir können natürlich nichts versprechen, aber wir wollen gerne wissen, was da so abgeht. Ja. Sowohl Themen als auch, wir haben natürlich eine lange Liste, aber vielleicht können wir dann Sachen hoch auf die Liste setzen oder so. Also da immer gerne ist der Input auch gefragt, weil es natürlich auch interessiert, was euch interessiert.
Unbedingt. Und wo du es gerade gesagt hast, die nächste Folge dreht sich um etwas ganz Spezielles. Ein Thema, was ich extrem gerne nutze, um Worldbuilding noch eine ganze Ecke echter und realer und cooler wirken zu lassen, ist Fantasy-Sportarten im weitesten Sinne. Wettkämpfe, Events und wie man es halt so auslegen kann.
Ich bin sehr gespannt und freue mich.
Ja, wir haben auf jeden Fall uns gedacht, wir machen mal was Besonderes und ich denke, wir sind vor allem auch gespannt, wenn ihr Einsendungen habt, schickt sie uns an mitvorteil@gmail.com. Schreibt uns auf Twitter. Ihr könnt unsere Twitter-Handles in der Episodenbeschreibung finden. Schreibt uns, was eure liebsten Fantasy-Sportarten. Und ja, ich weiß, dass Quidditch dazugehört, aber alles abseits von Quidditch.
Let's not.
Weil, nö. Und wir möchten aber gerne von euch die Ideen hören, die ihr irgendwo schon mal gehört habt oder wo ihr in irgendeinem verborgenen 1961-Roman die perfekte Fantasy-Sportart rausgezogen habt. So wie wir heute ja, den antifaschistischen Paladin-Ursprung kennengelernt haben.
Freigelegt haben. Genau. Sehr schön.
Ja.
Und Paladins Punch Nazis.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht erwischen.
Und Beute wird geteilt.